Leute, ihr dürft es noch genießen, mit mir zu podcasten. Ich glaube, sobald dieser Podcast rauskommt, bin ich erstmal in nächster Zeit raus aus sämtlichen sozialen Beziehungen und dem Alltag. Denn dann spiele ich wahrscheinlich Indiana Jones und der große Kreis. Oh. Das kommt auf der PlayStation raus und dann bin ich weg vom Fenster.
Ich habe das mal angespielt auf der. Nee, ich habe es nicht angespielt, ich lüge. Wir waren in diesem Raum drin und haben uns nicht angestellt auf der Gamescom.
Ach so.
Ja. Ah, okay.
Und dann habe ich noch so einen Gag gemacht, weil ich bin ja nicht so in Indiana Jones drin und Lenny war richtig hyped und dann war ich so: Der Kreis. Also, was hältst du vom Titel? Weil
ja.
Ich find, das klingt sehr basic, aber safe ist das richtig cool, das Spiel.
Ja, ich hab gestern meiner Freundin, die ist überhaupt nicht gar nicht in Indiana Jones drin, im Gegensatz zu mir. Und ich habe ihr mal so gesagt, wie die Titel so sind. Und ich habe so angefangen mit: Welchen Titel findest du am besten? Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones und der Tempel des Todes, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oder Indiana Jones und der große Kreis. Welcher springt da so aus der Tanze aus der Reihe? Ich muss aber sagen, also das Spiel ist ja schon rausgekommen auf anderen Plattformen und da ist es ja sehr gut angekommen und ich habe so Bock. Aber ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass du auf die Gamescom keinen Bock hattest, also dich da in die Schlange zu stellen.
Nee, wir haben kurz überlegt, aber es war einfach, das hätte unseren ganzen Nachmittag zerschossen.
Ja.
Aber umso besser, weil dann könnt ihr das ja jetzt frisch spielen, ohne irgendwie gespoilert zu werden.
Oh, ich bin so heiß drauf. Also tatsächlich, man sollte ja auch nicht in diese Falle tappen, immer wieder Vorbestellungen zu kaufen zum Vollpreis.
Aber es ist ja schon draußen.
Ja, das stimmt.
PC, also ja. Es ist ja gut. Es ist ja nicht so, als wenn du jetzt komplett vorbestellt hättest.
Das stimmt.
Es sei denn, es ist super verbuggt auf der PlayStation.
Ja.
Das wäre natürlich schlecht.
Ja, aber auch wenn das neu rausgekommen wäre, ich glaube, ich hätte bei Indiana Jones und dann auch noch First Person. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber mal gucken. Mhm. Also du kannst dich fühlen als Indiana Jones. Mhm. Das ist so mein Kindheitstraum.
Ja,
ja, da wirklich, mir wird es jetzt schon warm ums Herz. Und tatsächlich bin ich so zum ersten Mal, ich dachte, ich bin jemand, der sehr schwer zu hypen ist.
Mhm.
Und jetzt sitze ich halt wirklich vor der PlayStation und gucke auf diesen Count und denke mir, ach, noch einen Tag und zwei Stunden, bis ich selber die Peitsche schwingen darf.
Das finde ich sehr relatable.
Klingt falsch.
Aber dann kommt dieser furchtbare Moment, du hast so, oh, ich habe mir Zeit genommen, los geht's, Spiel runterladen. Oh.
Es ist schon runtergeladen.
Ja, so, ach so. Yeah. Okay, du kannst direkt
alles
starten.
Bereit. Also das heißt, du bist dann auch so jemand, du setzt dich dann da direkt hin morgens. Und dann spielst du es durch?
Also ich muss arbeiten am Freitag, deswegen das wird ein bisschen schwer. Also heute, wenn dieser Podcast rauskommt. Aber danach safe. Also ich glaube danach, ne, wirklich so in der Sekunde, genau. Ich habe auch schon mit meiner Freundin geklärt, dass sie an dem Tag mit dem Hund geht und so. Also von daher, ne, so
gehalten. Das ist ja auch immersiv dann wahrscheinlich. Da muss man drinbleiben auch.
Auf jeden Fall. Also ich nutze jede Chance, um mich wie Indiana Jones fühlen zu können.
Ich bin gespannt, wie du dann dich verändern wirst hier auf der Arbeit. Ob du mit Hut kommst, ob du plötzlich Hutträger wirst.
Ja.
Peitschen schwingt.
Und was du erzählst.
Ja, so lang ist das Spiel ja nicht. Ne? Also ich glaube, so Hauptstory allein hat nur so 25 Stunden.
Aber du kannst dich da verlieren.
Ja, safe.
Die ganzen Sachen da im Vatikan rumlaufen und alles sammeln. Und
ja.
Also. Im Vatikan?
Ich glaube,
jetzt bist du auch hyped. Okay. Ne? Jetzt bist du auch
hyped.
Ist
ja so lustig, wenn ich das Indiana Jones Spiel spiele, nicht für Indiana Jones, sondern für den Vatikan.
Weil du so krass katholisch bist.
Nein, nein, aber so, ich war ja in Rom letztens, habe ich erzählt, und ich war ein bisschen obsessed mit dem Vatikan und so und dieser History, also von einzelnen Päpsten und ne, dem Gebäude, Petersdom, krass.
Aber
und
hast du schon mal Nazis bekämpft im Vatikan, als Indiana Jones?
Tatsächlich nicht.
Ich habe mal da Nazis Bock, doch.
Ich habe gar keine Ahnung, ich weiß von der Story habe ich keine Ahnung und was dieser große Kreis ist, aber ich werde es herausfinden.
Ich weiß, was der große Kreis ist.
Du weißt, was der große
Kreis ist? Ich weiß, was der große, ich sag's dir nicht.
Wurdest du gespoilert? Oder ist das,
ich glaube, das ist nicht so, dass ich glaube, ich glaube nicht, dass das so das Geheimnis ist.
Es ist das Schild von Captain America.
Richtig, ja.
Nice.
Ja, nee, ist ein Stoppschild.
Das ist ein Donut.
Nee, Stoppschild ist gar nicht rund, sag ich. Ja. Oktagon. Das ist ein Einbahnstraßenschild.
Oh, oh, dann merkt man mal, dass du durch die Fahrscheibenprüfung gefallen bist.
Ja, als ich das gemacht habe, gab es keine Verkehrsschilder.
Da standen auch Polizisten auf der Straße und haben dich so reingewunken in
ja,
die Kreise.
Ja, stimmt.
Mit Speeren.
Ja.
Ja. Und Steinen.
Ja.
Und Steinschleuder.
Dann hat jemand das Rad erfunden.
Ja. Und wer das Rad erfunden hat in der Podcast-Welt, das sind nämlich wir,
richtig,
was uns jetzt das Intro auch noch mal verraten wird, das jetzt folgen wird. Dies ist eine Überleitung zum Intro. Viel Spaß mit dem Intro.
Piu, piu, Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Indiana Jones ist das eine, aber ein anderes Videospiel macht gerade wieder von sich reden. Und zwar eine Serie, die, glaube ich, doch mit sehr viel Hype und Erwartungshaltung erwartet wird. Nämlich
GTA.
Nein, The Last of Us. The Last of Us Staffel 2 vor GTA 6. Wisst ihr, was einer der größten Vorteile dieses Jobs ist, den wir hier machen? Man darf Serien und Filme früher gucken.
Richtig.
Aber bei so manchen Projekten wird echt, also da hat man das Gefühl, man ist Indiana Jones und sucht nach dem Heiligen Gral in einer Grotte, wo, um die Screener zu bekommen, muss man vor Speeren flüchten und einem riesigen Stein, der auf dich zurollt. So war es auf jeden Fall bei The Last of Us Staffel 2. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie das so ablief letztes Wochenende. Ich habe so Samstag morgens noch mal in meine E-Mails geguckt und dann den Header gesehen. So, okay, Freitagabends rausgeschickt? Hä? Irgendwas zu The Last of Us? Wir wussten schon, wir kriegen da eigentlich keine Screener zu, weil die sehr, sehr, sehr rar gesät sind und HBO sich da sehr bedeckt hält. Und ja, und dann wurde darüber geschrieben, ja, wir haben euch doch einen freischalten können für die gesamte Staffel, allerdings nur für den Account von Jonas, weil der uns geschrieben hatte. Ich hoffe, ihr kommt damit irgendwie so klar. Und ich sitze da so und denke, Moment mal, ist Jonas gerade nicht auf dem Weg nach in den Urlaub, in den Flieger und so? Huh, das wird schwierig, weil man muss dann auch immer mit so einer Authenticator-App dann das auch immer freischalten, wenn das so eine Folge ist. Und dann sehe ich so, ha, Jonas hat mir geschrieben. Oh, wie schön ist das? Wegen was ganz anderem. Und dann haben wir kurz gequatscht. Und er so, ja, ich kann dir das jetzt kurz freischalten, wenn du willst, aber dann bin ich halt, ne, weg. Ich sehe, ja gut, mach mal. So ungefähr lief das und dann habe ich halt die gesamte Staffel The Last of Us Staffel 2 geguckt und darf jetzt aber auch nicht drüber reden.
Mhm. Ja, weil wir alle anderen haben sie noch nicht gesehen, ganz, sondern nur die erste Folge. Ja,
wir sind ganz normale Leute.
Wir sind wirklich endlich mal Teil des Pöbels.
Endlich normale Leute.
So nämlich.
Und du darfst nicht spoilern, aber trotzdem kannst du ja auch vielleicht ein bisschen sagen, wie du die allgemeine Staffel fandest.
Also, weil die erste Folge ist jetzt raus und die kommt immer montags, Woche für Woche auf Wow in Deutschland und ja, die erste Staffel wurde ja schon als eine der besten Videospieladaptionen aller Zeiten gefeiert mit Emmy-Nominierungen, mit 30 Millionen Zuschauern pro Folge und Craig Mazin arbeitet ja auch mit dran, der Tschernobyl die Serie gemacht hat oder auch, boah, jetzt mein Inneres. Naja, da.
Die Cordyceps-Infektion.
Absolut.
So plötzlich am Klicken.
Genau. Ja. Und der hat ja auch, was viele nicht wissen, Craig Mazin hat ja Game of Thrones gerettet seinerzeit. Die Pilotfolge erschien ja und war anscheinend miserabel und unverständlich. Und dann hat Craig Mazin sie gesehen und dann wurden 90% davon neu gedreht. Und so erst kam Game of Thrones zustande. Auf jeden Fall. Ja, ich habe die Staffel gesehen, ich habe so eine Liste bekommen mit so, red bitte nicht darüber, red bitte nicht darüber, red bitte nicht darüber, verrat bitte nicht das, verrat bitte nicht das. Und im Endeffekt saß ich dann da, ja gut, eigentlich darf ich so über nichts im Plot sprechen.
Okay.
Ich sage aber nur so viel, ich bin jetzt sehr, ich werde wirklich nichts verraten. Ich sag nur, ich fand sie sehr gut.
Schön. Mhm.
Punkt.
Ach, das freut mich sehr.
Ja.
Weil ich war auch sehr hyped jetzt auf die zweite Staffel. Ich habe mir auch noch mal so Recaps angeguckt von der ersten.
Wir haben einen super Recap gemacht.
Wir haben auch einen super Recap auf Social Media gemacht. Und das ist ja schon eine Weile her, dass die erste Staffel rausgekommen ist.
Ja.
Das war noch während, also da ist noch Corona gewütet. Und ich weiß, irgendwie wusste auch nicht mehr allzu viel und habe mich dann jetzt auch in der Vorherphase noch mal reingefuchst.
Hast du das zweite Spiel gespielt?
Ich habe das zweite Spiel ja gespielt. Das ist eine der wenigen, also die beiden Games, die ich überhaupt gespielt habe. Das war ja im Vorfeld zu der ersten Staffel, wo ich das durchgezockt habe. Deswegen ist das auch eine komische Erfahrung für mich, weil ich sonst immer, wenn Leute über Videospiele reden, nicht nachempfinden kann, worüber alle reden. Oder zumindest dann immer sehr viel mich reinversetzen muss in so diese Perspektive. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich habe aber auch schon ein paar Sachen wieder vergessen gehabt aus dem zweiten Spiel. Und ich fand das auch vorweg schon mal gut. Also ich mochte das zweite Spiel auch und bin aber nicht so in diesem ganzen Diskurs drin gewesen, wie ihr jetzt zum Beispiel.
Nee, sei froh, halt dich da raus.
Okay, ich sage nichts zu.
Also wirklich, beschäftige dich nicht damit. Es ist ein Clusterfuck, ich glaube, das kann man sagen.
Alles klar.
Ich finde, es gibt sehr viel berechtigte Kritik am zweiten Spiel. Ich finde durchaus persönlich, dass es narrative Makel hat, die mir auch beim Spielen nicht so klar waren wie danach, als ich mich nochmal damit auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, was habe ich eigentlich gerade gespielt? Aber ich finde, es gibt auch wahnsinnig viel unberechtigte Mistkritik, die mich auch wirklich abfuckt, muss ich ganz ehrlich sein.
Ja, also ich kriege das jetzt auch mit auf Social Media, jetzt wo die erste Folge drauf ist, dann kommen wirklich wie auch so Klicker-Leute aus dem Boden und wirklich zerreißen jeden kleinsten Unterschied zum Spiel, was ich nicht persönlich nachvollziehen kann.
Ja.
Weil ich dann immer denke, das ist ein anderes Medium, gibt dem doch ganz eine Chance, selbst wenn es jetzt die erste Folge ist und Sachen sich verändern, das muss man machen, weil es ist einfach etwas, was mehr auf Dramaturgie zum zum Beispiel baut, anstatt das Spiel, was ja davon lebt, dass du dich reinversetzt in die Figuren und auch an dieser Geschichte teilhast. Und ich finde, da muss man zwangsläufig was verändern. Und ich finde, die stärkste Folge der ersten Staffel war eine, also die dritte, wo es ganz unabhängig von der Hauptstoryline Figuren ausgeschmückt wurden. Von daher...
Ja.
Ja.
Aber gleichzeitig halt auch Elemente übernommen hat, die eh schon im Spiel angedeutet wurden. Und das fand ich so auch so unheimlich clever. Und deswegen fand ich auch, dass diese Folge mehr als also eine komplette Existenzberechtigung auch hatte. Mhm. Und gleichzeitig halt auch noch so unglaublich schön und süß auserzählt war und mir wirklich das Herz erwärmt.
Das hat auch so die Welt noch so ein bisschen erweitert.
Ja.
Ich. Das tut denen ganz gut.
Und wie ist es bei dir, Marius, eigentlich?
Ich habe eins gespielt und natürlich hier Staffel geguckt. Aber zwei habe ich nicht gespielt, deswegen weiß ich auch gar nicht, warum die Diskussion so groß ist. Ich versuche mich halt auch möglichst spoilerfrei zu halten, weil ich habe noch vor, es irgendwann zu spielen, jetzt natürlich die zweite Staffel zu gucken. Deswegen, ich finde auch die Diskussion echt ermüdend, immer wenn was rauskommt, der Vergleich. Also entweder machst du es halt zu weit weg vom Spiel oder zu nah dran. Nehmen wir doch hin, wie es ist und gucken, ob es ist ja, du hast schon gesagt, es ist ein Medium für sich. Funktioniert es oder funktioniert es nicht?
Ja, es sollte kein Gradmesser sein. Also nur weil sich eine Serie von dem Spiel entfernt, dass es adaptiert, heißt es nicht automatisch, dass es schlecht ist. Und es kann sehr viele Gründe dafür geben, das zu machen. Und gerade hier in der ersten Folge finde ich, dass sehr, sehr viele clevere Entscheidungen getroffen wurden. Und ich finde zum Beispiel, dass die Figur, gehen wir mal rein.
Lass uns reingehen.
Rein in die Apokalypse, der mutierte Pilz, der Menschen zu quasi Zombies gemacht hat, mit der jungen Ellie, die immun ist, und Joel, die jetzt bei seinem Bruder in der in dieser Siedlung leben. Ich finde, Abby wird besser eingeführt. Ich finde einige Figurenmotivationen besser. Die Figur Dina ist jetzt schon ein Publikumsliebling.
Ich liebe Dina.
Dina ist cool, ne?
Ja, ich finde auch die Besetzung richtig toll. Ich habe auch im Vorfeld diese Casting-Announcement mitbekommen und ich finde, dann weiß man nie, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird. Aber ich finde, sie ist Dina oder sie addiert noch voll viel dazu. Und ich liebe auch ihre Chemie mit Ellie.
Ja. Wie sehr habt ihr euch denn darauf gefreut, wieder euch auf diese Cordyceps-Welt irgendwie hineinzubegeben? Ich muss ja sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, nochmal diese Staffel gucken zu können und mich nochmal hier reinzugehen.
Ich auch. Ich habe aber auch Angst. Also ich bin noch nicht so ganz bereit für diese Reise, für diese emotionale Reise. Ich habe auch oft das Gefühl, ich weiß, es ist jetzt gar nicht so nachvollziehbar, wenn man das Spiel vielleicht nicht gespielt hat und noch nicht so weiß, was auf einen zukommt.
Oh ja.
Aber ich habe oft das Gefühl, dass diese Serie ein persönlicher Angriff ist an mich selbst. Und meine tiefsten Tropes, die mich emotional aufrütteln und belasten.
Ich kenne dich als sehr intelligente, differenzierte, kritische Frau, die solche Medien auch gerne kritisiert und auseinandernimmt, auch gerne mal ideologiekritisch.
Ja, klar, je nachdem.
Ich kenne dich aber auch als jemand, der wirklich ein Pedro Pascal-Fangirl ist.
Ja,
das muss man mal sagen.
Ich weiß, da lassen mich auch alle kritisches Denkvermögen. Wirklich, meine For You-Page ist auch wieder voll mit Edits von Pedro Pascal. The world is healing, Leute. Ich bin wieder voll drin und ich liebe einfach diesen Mann.
Kannst verstehen.
Und ich finde das unfassbar, kann mir mal kurz drüber reden, weil also in der Zeit von der ersten Staffel bis zur zweiten hat ja Pedro Pascal ist ja noch mal viel mehr zu so einer Starfigur außerhalb von seinen Produktionen geworden und Filmen, in denen er mitspielt.
Ja.
Und ich finde Joel, also ich finde, er tritt hinter Joel zurück. Also ich habe nicht das Gefühl, ich gucke mir Pedro Pascal an, obwohl ich sein schönes Gesicht natürlich immer überall erkennen würde, sondern er ist für mich Joel, weil er so arschernst ist in dieser Rolle und Pedro Pascal ja so ein lustiger, unernster Typ ist, der auch mal gerne süß ist und ja.
Die Serie bezieht sich auch auf diesen Hype. Also das werde ich jetzt nicht spoilern, aber ich habe das Gefühl, dass in allem, worin Pedro Pascal mittlerweile mitspielt.
In jedem Film,
in jeder Serie wird irgendwie ein Meta-Kommentar draufgesetzt, wie gehypt er ist, wie gut er aussieht, wie sympathisch er ist. Und ich stimme da komplett zu. Ich mag Pedro Pascal auch sehr gerne. Aber diese Meta-Kommentare, die ermüden mich. Wenn dann nochmal halt eine Figur dann nochmal sagt, und wie gut er aussieht und wie lustig er ist und so weiter. Und es stimmt. Und ich sehe das ja auch so, aber es nervt mich in den narrativen Werken, dass sie halt aus ihrer Erzählung so heraustreten, um immer wieder noch einen Kommentar, um so ein mit einem Augenzwinkern so einen Gag zu bringen, mit so einem Ellenbogen, wir lieben Pedro Pascal doch auch.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Aber wie kann man es auch nicht sagen? Habt ihr gesehen, der trägt so eine Brille in der ersten Folge? Ich war direkt so,
Er trägt eine Brille!
Oh mein Gott!
Ich kann
immer eine Brille auf.
Marius und ich sitzen hier mit Brillen.
Ja, aber sie trägt immer eine Brille. Und er hatte jetzt zum ersten Mal in der Rolle als Joel eine Brille.
Aber er hat doch im zivilen Leben öfter eine Brille an.
Ja, aber das war so eine kleinere Brille. Die war so eine Lesebrille.
Das ist so eine Lesebrille aus dem Drogeriemarkt. So 3 Euro noch was. Ja, ja, weil ich glaube, es gibt keine Optiker mehr in der Pilzwelt.
Aber ich finde, er ist halt in dieser Rolle so, er ist jetzt so ein Dad. Und ach, ich weiß nicht, das klappt einfach.
Ist ja auch ergraut ein bisschen. Ne?
Ja, das ist wahr.
Das stimmt. Ich finde, das steht ihm einfach.
Noch grumpier geworden.
Ja, das funktioniert ja auch. Das meine ich mit diesem Trope von wegen so dieser grumpy Dad.
Walton Goggins ist auch so jemand, der auch diesen Vibe trägt.
Du sprichst meine Sprache. Walton Goggins, das hat mich auch sehr beeinflusst, egal ob als Ghoul oder nicht. Ich bin ehrlich, das macht was mit mir. Aber unabhängig davon reden wir jetzt nochmal über das Inhaltliche. Ja. Fand ich auch die erste Folge wirklich stark. Ich habe das Gefühl, erste Folge muss man immer erstmal ein bisschen abwarten, wie jetzt auch schon dramaturgische Änderungen, wenn man jetzt das Spiel kennt, sich entwickeln werden. Mhm. Da bin ich gespannt drauf. Aber ich habe auch das Gefühl, dass was sie jetzt schon geändert haben, dass das vielversprechend ist.
Ja.
Und dass sich auch viel Zeit gelassen wurde, um jetzt nochmal darzustellen, was sich da nach dem Zeitsprung verändert hat. Und ja, zu sagen, wie die Beziehung von Ellie und Joel, was das Konfliktpotenzial ist. Und das ist der Kern für mich auch von der zweiten
Staffel. Apropos, wie habt ihr nicht Abby, sondern Ellie empfunden? Also Bella Ramsey?
Nicht wegen Bella Ramsey, aber boah, ich kann dieses Pubertäre nicht ab. Ehrlich gesagt, boah, die war so. Also, ich fand es ein bisschen komisch, dass sie halt 19 ist. Also nicht nur vom Äußeren, vom Spiel her, sondern so mit 19 ist man nicht dann ein bisschen erwachsener? Weil mir kam sie eher so vor wie so eine 16-jährige Pubertierende. Anti, und ich fand es ehrlich gesagt echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also also ich hoffe, da kommt halt noch was, weil ich habe keinen Bock auf, ich bin hier der rebellierende Teenager. Ich hoffe, das wird sich nicht zu lang ziehen, weil... Das ist ein bisschen nervig gewesen.
Ich bin jetzt super vorsichtig, weil ich finde auch bei Bella Ramsey geht die Kritik so ein bisschen sehr auseinander. Und ich finde, da gibt es auch sehr, sehr viel unberechtigte ideologische Hate-Kritik, die ich halt absolut nicht teile. Ich muss allerdings auch sagen, mich hat schon was gestört, auch an Folge 1, dass nach diesem Zeitsprung ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass diese Figur sich weiterentwickelt hat. Ich meine, wir haben wirklich einen Zeitsprung von vielen Jahren, von 5 Jahren, glaube ich. Sie wird von 14 zu 19 und ich hatte einfach das Gefühl, es ist immer noch dieselbe Figur, mit dem einzigen Unterschied, dass da jetzt ein Tattoo aufmacht.
Ja, genau, sie hat ein Tattoo, genau.
Genau.
Würde ich ein bisschen widersprechen, aber sag erstmal.
Nee, sag ruhig, weil
sie hat ein Tattoo, ja. Das ist abwaschbar. Nein, ich finde, ja, ich sehe das den Punkt, aber ich habe eher das Gefühl, dass es dadurch authentisch ist, weil, also wenn man sich mal vorstellt, was Ellie dann ja auch wegstecken muss, weil ja der Fakt, was in der letzten Staffel im Finale passiert ist, muss sie ja vor jedem verheimlichen und das ist ja auch was einen mit einem macht. Also man fühlt sich ja einfach nicht verbunden mit den Leuten, mit denen man am nächsten steht, wie mit ihrer besten Freundin Dina. Und sie muss ja ganz viel verheimlichen. Und ich finde, das resultiert dann aus so einer Abwehrhaltung und auch so diesem Pubertären. Und ich finde, Ellies Figurengeschichte prädestiniert sie dafür, vielleicht auch so jung geblieben zu sein oder störrisch zu sein, einfach weil sie so viel erlebt hat. Also ich finde, für mich ist das immer so, ich nehme das dann an und ich fand auch, dass Bella Ramsey, also mich hat das nicht gestört und ich habe jetzt nicht gedacht, oh, sie wirkt irgendwie jünger oder so, sondern ich fand doch, dass sie so viele kleine Feinheiten mit reingeschrieben haben, wo sie auch einfach selbstsicherer und emanzipierter war. Und ja, ich würde sagen, dass dieser Konflikt, dass sie pubertär ist, das ist auch teilweise ja im Spiel so, zumindest in der Beziehung mit Joel. Deswegen hat mich das jetzt nicht gestört.
Genau, da muss man, ich bin da halt vorsichtig, weil ich will das nicht immer zu sehr die Serien Ellie mit der Spiel-Ellie vergleichen. Ja, aber bei der Spiel-Ellie wird halt diese sehr rebellische Art und dieser Dickkopf wird immer wieder auch aufgeweicht mit sehr viel Charisma, mit sehr viel Witz und mit sehr viel Selbstironie und so weiter. Und man hat immer das Gefühl, Ellie ist im Endeffekt doch eine sehr, sehr verletzte Seele.
Mhm.
Und ich mag diese Figur in den Spielen sehr. Ich stelle mir halt nur die Frage, hat Bella Ramsey das geschafft, das auch gleichermaßen in die Serie mitzunehmen und zu adaptieren? Und das kann ich leider nicht immer mit einem Ja beantworten, so leid es mir tut. Weiß aber auch nicht, wie fair ich da in dieser Kritik bin, weil ich es halt doch immer wieder so in den Vergleich zum Spiel stelle. Es aber halt auch witzig finde, dass dann jemand wie Marius, der das Spiel halt noch nicht gespielt hat, halt exakt dieselbe Kritik äußert. Und dann frage ich mich halt schon, ach krass, vielleicht bin ich da dann doch nicht so alleine. Es ist aber wirklich auch, bei der Figur Ellie immer nur so ein kleiner Makel war es für mich in der Serie. Mhm. Es hat mich tatsächlich gar nicht wirklich gestört. Muss aber sagen, dass ich so, wenn ich so wirklich die Spiel-Abby und die Serien Ellie, sorry, Abby und Ellie sind Ellie. Ja, wenn ich die Serien Ellie und die Spiel-Ellie irgendwie so nebeneinander stelle, ist die Spiel-Ellie bei mir tatsächlich immer irgendwie voraus.
Ja.
Was bei Joel nicht so ist übrigens. Was bei Joel wirklich so für mich anders ist, ja.
Ich mochte die Ellie in der ersten Staffel sehr. Also auch Bella Ramseys Verkörperung von Ellie. Und deswegen, ich habe jetzt halt nur eine Folge gesehen. Ich habe mir vorgestellt, dass diese Nuancen und auch dieses Verletzlichere, dass das noch kommt. Deswegen, du hast jetzt einen Vorsprung, weil du die Staffel
schon gesehen hast. Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das Bella auch gut hinkriegen wird. Ich finde, für mich ist es so, wenn ich dann so ein neues Medium und auch eine neue Besetzung akzeptiere und das gut funktioniert hat, dann gehe ich erstmal voll mit. Also dann bin ich halt so, okay, das ist jetzt die, das ist jetzt Bella als Ellie und so sieht Ellie jetzt mit 19 aus und so verhält sie sich. Und ich finde, das für mich wirkt es dann jetzt nicht direkt, oha, so würde Ellie ja nie handeln oder bla bla, weil das, wie gesagt, eine neue Welt ist, die da erschaffen wird, die zwar auf dieser Grundlage des Spiels basiert. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Ja, deswegen ja, war das nicht ein großes Problem für mich. Ich finde, dass die anderen Figuren auch sehr gut verkörpert sind, bisher. Ja. Und ich mochte total, was auch Joel als Zusatz bekommen hat in dieser Folge. Es geht ein bisschen mehr um seine Gefühle und einzelne Dialoge, die im Spiel mit anderen Figuren waren, wurden jetzt hier auf die Rolle von Catherine O'Hara gemünzt. Das fand ich cool. Ja, es bleibt abzuwarten.
Joel ist in der Serie viel besser als im Spiel. Ich sag's ganz offen.
Ja,
ich sag's wirklich offen. Also zumindest in Staffel 2. Ne, für Staffel 1 bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, aber bei Staffel 2 auf jeden Fall.
Ja, ja, ich finde, er kriegt halt viel mehr, mit dem er arbeiten kann, weil Joel ist ja auch einfach ein sehr, sehr, also im Spiel sehr einfach gestrickte Figur, die zwar auch ihre Probleme hat und Konflikte, aber außerhalb dieses Verlustes, finde ich, also da wird halt viel mehr rausgeschöpft jetzt in der Serie.
Ja, wird nur nicht einfach gestrickt um.
Nein, das ist auch nicht negativ gemeint, sondern einfach, womit, ich finde, er ist halt komplexer.
Ja, da stimme ich zu.
Ja.
Habt ihr denn, oder du zumindest, weil du es ja gespielt hast, auch Bock wiederbekommen auf das Spiel? Weil bei mir war das so, als ich die erste Folge geguckt habe, dachte ich mir danach, boah, eigentlich muss ich das jetzt nochmal spielen.
Ja, bei mir war es so bei einzelnen Szenen, die dann auf dieses Gameplay anspielen, so mit dem Messer und irgendwie mit dem, wie bringst du Klicker um? Und da gab es, ich weiß nicht, ob wir das, also spoilern wir eigentlich so ein paar Sachen jetzt aus der ersten Folge? Dann umschreibe ich es. Ja. Es gibt eine Unterart von infizierte Personen, die dann auch jetzt in der ersten Folge angedacht wird. Und das hat mich natürlich am Spiel erinnert. Und dann war ich wieder so, ach, ich will es nochmal spielen. Obwohl ich da auch dann merke, wie sehr ich mir in die Hosen geschissen habe.
Beim Spielen.
Ja, also weil ich kann mir wirklich die schlimmsten Horrorfilme angucken und es ist kein Problem. Aber diese Art von Terror, ich habe auch in der ersten Folge war ich die ganze Zeit so, oh nein, ich weiß so, wie das war, als du dann in so einen Raum gehen musst, dann hast du schon die Klicker gehört und dann musstest du dich da anschleichen von hinten mit dem Messer und dann hast du keins mehr. Oh mein Gott. Ich wäre eher die Person, die immer Pfeil und Bogen von weit weg oder vorbeischleichen.
Ja. Aber das ist ein spannendes Thema. Ne? Ich wollte immer mal ein Video darüber machen und mich mal damit auseinandersetzen, warum es für so viele Filmfans wie mich zum Beispiel gar kein Problem ist, Horrorfilme zu gucken, in jeglicher Situation, so egal, morgens, abends, alleine, in Gruppe, im Kino, völlig egal, Horrorfilme gehen immer, auch 5 hintereinander oder so, keine Ahnung. Aber sobald ich auch nur einmal irgendwie so ein Spiel anmache, wie Resident Evil oder Amnesia oder was auch immer, dass ich da sitze und mir denke, oh Gott, ich fühle mich wieder wie so ein kleines Kind.
Ja, es gibt ja auch noch viel schlimmere als The Last of Us, aber für mich ist The Last of Us einfach schon das Schlimmste, was ich gespielt habe.
Oha. Marius und ich haben ja teilweise übelste Horror-Escape Rooms gemacht mit schauspielenden Leuten, die halt sich verkleiden als Hexen und was auch immer. Wo gekreischt wird, wo du abhauen musst und so. Und das war irgendwie auch im Vergleich zu so einem Videospiel kein Problem.
Nee, Videospiele haben nochmal so einen eigenen Terror tatsächlich irgendwie gefühlt. Also das war ja schon früher, aber so bei älteren Spielen, ich weiß nicht, ich habe viel zu früh Doom gespielt. Mit 12 oder so, ist ja heute grafisch sehr eher witzig. Aber es war so, mein Gott, diese Schreie.
Ja.
Boah, das macht mir richtig Angst.
Ich habe richtig Angst vor diesem schwarzen, riesigen Pixel,
der
da auf mich zurennt.
Das ist so krass, aber bei Computerspielen ist es echt normal. Ich glaube, weil du einfach wirklich auch sterben kannst und einfach du steuerst es und bist nicht so passiv.
Das ist auch nachvollziehbar.
Habe ich mal die Geschichte erzählt von Amnesia? von meinem Amnesia-Erlebnis?
Nee. Erzähl gerne.
Ich musste selber über mich lachen. Ich habe, als Amnesia rauskam, Amnesia kennt ihr, das ist dieses Horrorspiel, First Person, ich wollte das unbedingt mal spielen. Mir hat mir gesagt, boah, jetzt setze ich mich mal hin und spiele ein Horrorgame, und zwar so, wie es sich gehört. Und ich habe das für einen PC dann gekauft und runtergeladen und habe auch wirklich abends erst angefangen, so um 22 Uhr, die Lichter ausgemacht, Kopfhörer angezogen, alleine in meinem Raum da gesessen und habe halt angefangen zu zocken, und die ersten zwei Stunden passiert halt relativ wenig. Du wachst halt auf mit Amnesie, also weiß nicht, wo du bist, in so einem riesigen Schloss oder einer Burg, was auch immer. Und die ersten zwei Stunden, so musst du ein paar Rätsel lösen, ein bisschen was rausfinden, was in dieser Welt passiert ist, aber du siehst halt niemanden. Und dann irgendwann aber, du erfährst die ganze Zeit, boah, da im Weinkeller, da geht's ab. Da sind die Kreaturen und was weiß ich, und der Wissenschaftler hat da das und das erzeugt. Und irgendwann siehst du dann die Tür nach zwei Stunden zum Weinkeller und du denkst dir schon, okay, jetzt geht's los. Und du gehst runter und der Weinkeller ist relativ, das sind so sehr lange Gänge. Und ich weiß noch, ich stehe da an dem einen Ende von dem Gang und ich sehe wirklich so über eine riesige Distanz auf der anderen Seite, an der anderen Ecke, lugt plötzlich so ein kleiner Kopf hervor. Und du siehst so ein Auge siehst du so von so einer etwas missgestalteten Kreatur. Ich, Alt-F4, PC runterfahren, bin ins Bett gegangen, hab die Decke über mich gezogen und bin eingeschlafen. Oha. Und habe dieses Spiel nie wieder gespielt.
Ich hatte den Moment mit Outlast, da gehst du in so eine Psychiatrie, so eine verlassen, so ganz klischeehaft, und du hast nur so einen Videorekorder, also so ein VHS-Ding oder Hi-8, was auch immer, und du siehst halt nur über diese Night Vision teilweise was, und du musst auch immer gucken, oh, habe ich noch Batterie und bla bla. Und natürlich creepy, oh, die Tür, was ist denn da? Und ich habe auch einfach so, nee,
das
geht
reicht
nicht mehr.
Ja,
nee,
das reicht.
Ja, nee. Kann ich voll
aber
verstehen.
Aber trotzdem geil, also, dass es so funktioniert noch. Also,
ja.
Ja.
War das atmosphärisch ähnlich bei euch bei The Last of Us? Und wie findet ihr jetzt diese erste Folge? Verratet das mal.
Also würde ich auch sagen, dass mir das ähnlich war, atmosphärisch. Ich finde, dass die Folge, also dass die Staffel das immer super transportiert, wie ich mich beim Spiel gefühlt habe, das wird natürlich auch durch den Soundtrack erreicht und durch diese Rollen, die dann zum Leben erwacht werden. Ich fand Jackson auch richtig cool. Ich mochte auch die New Year's Eve Party, wie das alles dargestellt wurde. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine gute Weiterführung der ersten Staffel. Es passiert halt noch nicht so viel, dass man da jetzt abschließend viel urteilen kann über die neue Staffel. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Wie ist bei dir, Marius?
Ja, für mich war das halt so eine typische erste Folge. Wir bringen erstmal alle Figuren, ne, auf ihre Position und gucken, was passiert. Dann zeigen sich ja schon so ein paar Story-Elemente. Ich hoffe und denke auch, das wird nicht alles sein. Also es wird nicht nur um den Vater-Tochter-Konflikt gehen, es wird nicht nur um die Fireflies gehen und nicht nur um diese Unterklicker, Subklicker. ich denke, da wird ja noch mehr kommen. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig, weil es wird ja ganz klar gesagt, was so die große Bedrohung, die zwei großen Bedrohungen werden ja schon quasi gezeigt. Und ich hoffe halt, dass sich dieser Konflikt, also dieses Pubertäre, nicht durch die ganze Staffel zieht. Weil, also dieses Typische, das ist natürlich auch plotbildend, so ein bisschen, oh nee, ich gehe jetzt weg von meiner Truppe und ich weiß es besser. Und oh, ich habe was entdeckt. So, ja.
Aber ich finde, man vergisst manchmal, wie jung 19 ist. Weil als ich 19 war, da habe ich auch noch ganz viel gemacht, was jetzt, nicht so verantwortungsbewusst
zum
war.
Zum Beispiel?
Ja, was hast du gemacht?
Ich bin in abgestandene Warehouses reingegangen und habe Zombies umgebracht.
Okay. Oh, ich dachte gerade wirklich, jetzt kommt so eine Lost Place Geschichte. Xenia mit ihrem VW-Bulli unterwegs, Lost Places.
Aber ich finde, ich habe mich da noch nicht so. Man hat sich erwachsen gefühlt, aber man war noch nicht erwachsen.
Und ja, das safe.
Verkörpert Ellie auch.
Aber das ist ja das Schlimme, so von wegen, man weiß ja selber, wie nervig man war. Und dann so, boah, halt's Maul, ey.
Ja, ich habe auch schon geweint am Ende der ersten Folge. deswegen, mich kriegt es immer.
Marius, ich will nicht, ich werde nicht spoilern, ich werde nur eine Sache sagen, du kannst getrost weitergucken. Es kommt noch mehr, ja, und zwar gut. viel mehr.
Das habe ich auch erwartet.
Ja. Es ist jetzt sind die Schachfiguren positioniert und es geht jetzt wirklich los. Also dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen.
Jetzt finde ich es halt nervig, dass es halt weekly kommt oder nicht so im Dreierpack wie Endor oder sowas.
Ja. Absolut.
Ja, das wäre cool.
Definitiv. Ich finde, das ist auch eine Staffel. Die erste Staffel hat für mich, weil ich die auch nochmal rewatcht habe am Stück, auch besser nochmal funktioniert, als ich sie am Stück geguckt habe.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr nicht nur The Last of Us geguckt, sondern noch eine andere Serie, die aktuell in der sage und schreibe 7. Staffel läuft, beziehungsweise nicht läuft. Sie wurde in einem Rutsch auf Netflix gedroppt.
Yes.
Und vergangene Staffeln waren ja nicht immer so gefeiert nach bärenstarkem Auftakt und den ersten, ich würde mal so sagen, so 3 Staffeln, die so richtig gut waren.
Ja.
Jetzt gibt es wieder 6 neue Folgen von Black Mirror. Dieser Sci-Fi-Serie, die, wobei nicht immer Sci-Fi ist, aber oft Sci-Fi, aber zumindest immer gesellschaftskritisch. Jede Folge ist eine abgeschlossene, eigenständige Geschichte. Die ersten Staffeln waren noch sehr spannend, weil die immer nur so 3 Folgen hatten und sehr schnell geguckt waren.
Ja, leider.
Mit dieser berühmten ersten Folge, wo, was war das nochmal? Der Premierminister.
Die ist ja auch richtig outstanding, die ist ja so. Etwas, die ist ja nicht so technisch wie die anderen Folgen, die ist ein bisschen outstanding.
Es ging um einen Premierminister, der gezwungen, ein Kind wird entführt, glaube ich.
Seine Tochter, glaube ich, wird entführt und dann muss er das Schwein.
Und sie wird getötet, wenn er nicht mit einem Schwein Sex hat.
Und der Witz,
und das filmt.
Der Witz war ja irgendwie, dass dann rauskam, dass, war das nicht, dass der Premierminister von Großbritannien auch irgend sowas... Irgendwas mit einem Schwein war da in seiner Studentenvergangenheit oder sowas.
Ja, genau, das war so seine Vergangenheit, die ihn eingeholt hat.
Genau, das war so, upsie. Black Mirror mal wieder, ja.
Aber ja, das ist sehr untypisch für diese Serie, die halt sonst sehr technologische Themen hat. Es dreht sich sehr viel um KI, um Virtual Reality, um Ethik, Moral, soziale Kontrolle, Autoritarismus und so weiter und so fort.
Und oft von der Realität schon eingeholt worden ist teilweise. Ja. Auch schon oft drüber geredet. Also dieses Bewertungssystem, es gibt eine Folge, ich weiß gar nicht, welche Staffel das ist.
Ich glaube,
da gibt es ein Bewertungssystem mit Punkten. Genau, so ein Bewertungssystem. Und irgendwie ein Jahr später hat China das eingeführt.
Aber ich
und so gibt es verschiedene Sachen. Es ist halt bei Black Mirror immer so, die sind, das ist das Gute daran, die sind immer so, das könnte nächstes Jahr oder so, das könnte bald passieren. Das ist nicht so ewig weit weg von der Technologie, manche Folgen. Jetzt, auch in der Staffel gab es ein paar, die sind schon weit weg von dem, was wir können und können werden in nächster Zeit. Aber da waren auch ein paar, die fühlen sich sehr nah an, finde ich. Und die setzen, finde ich, in den letzten 2 Staffeln auch sehr auf, so ein bisschen Nostalgie. Mhm. Und hier wird in der Staffel wird auch viel mit Nostalgie gearbeitet, finde ich.
Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man Black Mirror geschaut hat als Serie. Und ich finde auch, dass die neue Staffel, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, sich irgendwie anders anfühlt. Ich habe das Gefühl, dass Black Mirror jetzt in der neuen Staffel versucht, nicht diese moralischen, also die Moralkeule in den Fokus zu setzen, sondern mehr so dieses Erforschende. Also wirklich zu fragen, was gibt es denn, was man noch mal neu denken kann? Also wie wird Medienkonsum sich noch in der Zukunft verändern? Mhm. Und das ist mehr im Zentrum. Und das hat mir gut gefallen, weil ich auch das Gefühl habe, dass dieses so Konzept von wegen, du hast Figuren und dann passiert irgendwas Dystopisches und dann reiten die sich immer mehr rein und es wird uns immer mehr aufgezeigt, wie schlimm alles ist und wie sehr wir in unser eigenes Verderben rennen mit unserem Verhalten. Und das war jetzt nicht so... Das war nicht das, womit ich so weggegangen bin aus dieser Staffel.
Es geht weg von so Twist.
Ja.
Also gerade in den ersten Staffeln, ich meine, Shut Up and Dance zum Beispiel ist eine richtig krasse Folge. Die lebt ja von diesem Drive, den sie hat. Und von diesem Twist am Ende, von diesem, oh mein Gott, das ist so ein richtiger oh mein Gott Moment gewesen. Oder es stellt sich raus, Personen befinden sich eigentlich da oder hier oder da. Und ich finde, das ist nicht mehr so präsent, sondern tatsächlich so, was macht es mit der Einzelperson und den Gefühlen so ein bisschen.
Genau, also, es ist so menschlicher.
Genau,
man hat mehr die Empathie für die Figur.
Genau, und aber auch da in so einem Wechsel, mehr so auf der Gefühlsebene und weniger auf der Schockebene. Ich finde, für eine nächste Staffel könnte es aber durchaus gerne mal so einen Mix wieder geben. Also die anderen Staffeln haben mich, also die ersten vor allem, mehr schockiert und du sitzt am Ende und bist so, oh mein Gott, ich fühle mich richtig lost. Jetzt fühlst du dich so, oh, das war schon sehr traurig teilweise, aber du bist nicht mehr so, du hast nicht mehr so Angst vor der Zukunft. So richtig krass, also schon dystopisch, aber ist nicht so krass.
Verstehe ich. Ich würde aber sagen, das ist genau der Grund, wieso mir die Staffel gut gefallen hat. Weil ich das Gefühl hatte, dass hier eine andere Richtung einfach ausgetestet wird, in die Black Mirror in der Zukunft gehen kann, in die sie gehen kann, die Serie. Und weil es vielleicht sich ein bisschen abgenutzt hat, dieses I got you, so fühl die Scheiße, hier kommt noch ein krasserer Schock, hier schläft der Premierminister mit 3 Schweinen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das hat nicht mehr so gut funktioniert.
Das war der Hauptgrund, warum ich abgeschaltet habe irgendwann. Ich habe Staffel 6, glaube ich, gar nicht mal mehr gesehen, weil ich das Interesse komplett verloren hatte.
Aber ich finde halt so, was du sagst, das hat sich halt schon so angedeutet in Staffel 4, 5, 6 teilweise schon. Die waren echt schwach und ich fand die Staffel davor, jetzt die 6., wirklich, wirklich schwach. Und jetzt kommt es wieder. Ich glaube, es ist dieser Mix, der rauskommen muss. Und auch, natürlich, es lebt halt, jede Folge steht ja eigentlich für sich. Da kannst du ja sagen, ist egal, in welcher Staffel die spielt. Aber hier waren definitiv mehr starke Folgen drin als in der Staffel davor.
Finde ich auch.
Was aber noch wichtig ist, finde ich, hier lohnt es sich teilweise nochmal alte Folgen zu gucken. Gerade für die 4. Folge, Plaything.
Weil die sich so drauf beziehen auf alte
Lohnt
Folgen.
Lohnt es sich nochmal Bandersnatch zu gucken zum Beispiel.
Oh
es,
ja,
also, spannend. Es ist ja auch nicht neu, dass entweder alle Folgen in einem Universum spielen oder verschiedene Folgen in einem Universum spielen. Es gibt ja Figuren, die wiederkommen. Das gibt es zum Beispiel, ich glaube, Staffel 3, 4, 5, da gibt es die letzte Folge fast quasi nochmal fast alles zusammen. Mhm. Und Figuren kommen nochmal wieder. Und jetzt haben wir hier mit der letzten Folge ja auch die USS Callister kommt nochmal wieder. Das ist ja 2017 kam das
raus. Diese Star Trek-Verarsche.
Ja, genau. Das ist jetzt auch wieder da. Und ich habe das geguckt und ich so, ich glaube, ich gucke sie lieber nochmal fürs genaue Film, weil die Figuren kommen nochmal wieder und ich glaube, das zum Auffrischen ist nochmal gut, was zu gucken. Ja.
Und da sprichst du schon was an, was ich auch positiv verfolgen will. Die letzten 3 Folgen sind mehr Sci-Fi als jetzt auch nochmal Dystopie/ so Real-Life-based Events. Und das hat mir auch gut gefallen, weil ich finde, dass da hast du dann direkt so ein stärkeres Element, was man, woraus man was schöpfen kann, auch visuell. Und also ich fand es sehr cool. Mir hat die Staffel gut gefallen. Klar, gibt es auch eine schwächere Folge oder 2 schwächere Folgen, wo ich finde, dass das nicht Welche so gut funktioniert hat. Die 2. Folge fand ich nicht so stark. Genau, Bête Noire.
Ja, fand ich auch nicht so stark.
Ja, das wäre für mich die schwächste, aber trotzdem immer noch gut das funktioniert. Ist,
würdet ihr sagen, dass die Serie mit der 7. Staffel wieder ihren Biss und ihre Cleverness zurückgefunden hat?
Sie hat nicht ihren Biss verloren, sondern der Biss ist anders. Ja, genau. Also
ihren Biss wieder.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber sie ist weniger bissig, aber ich finde es gut. Also sie hat eher eine andere Richtung eingeschlagen.
Sie ist in der nachdenklichen Phase eingetreten.
Das klingt fantastisch.
Also weil gerade Hotel Rivière, wie heißt es?
Oh ja, das ist auch mein Highlight.
Das ist eine Folge für alle Leute, die Filme lieben, tatsächlich. Mhm. Und auch so was, es ist halt diese Formel wieder. Es nimmt Technologie, die wir bereits haben, und denkt sie noch mal einen Schritt weiter, wo man dann manchmal auch denkt, wie funktioniert das jetzt genau in dieser Welt? Aber man kann es annehmen und kriegt da eine schöne Geschichte serviert. Ich fand die sehr gut. Nicht meine Lieblingsfolge in der Staffel. Da fand ich tatsächlich Eulogy wesentlich besser. Und das ist halt auch gerade eine Folge, die
Eulogy?
Zwar... Eulogy, was hab ich gesagt?
Eulogy. Das ist auch Hotel Reverie.
Reverie ist es, genau. Das ist nämlich eine Folge, die nimmt Technik, die es noch nicht gibt, aber verteufelt sie nicht. Also da ist ja kein negativer Aspekt an dieser Technik. Könnte man irgendwie denken, aber es zeigt so, was Technik mit uns machen könnte auf einer emotionalen Ebene. Und das kann man dann so oder so sehen. Das macht es, glaube ich, sehr interessant.
Ja, finde ich auch. Da gibt es mehr Spielraum, um sich da zu verhalten dahingegen. Deswegen.
Das Schöne ist ja, man kann ja auch einfach nur Hotel Reverie zum Beispiel gucken.
Ja, genau. Mhm.
Und, einfach mitten rein in die Folgen, die kann man sich so schön rauspicken. Ich finde, wir brauchen eh mehr anthologische Serien. Das macht irgendwie
Ich würde sogar empfehlen, nicht die erste Folge als erstes zu sehen, weil das auch noch am ehesten die Black Mirror, diesen Black Mirror Kloß im Hals, die ist mega hart.
Die Kloß im Hals
ist auf jeden Fall. Ich hätte sie eher ans Ende gepackt.
Wir müssen nach dem Podcast mal kurz über das Ende reden.
Ja.
Das wollen wir spoilern.
Nach dem
Podcast. Ja, genau. Die fand ich auch mega. Ja, gut, du musst auch stark einsteigen, ne? Hättest du jetzt mit Folge 2 reingestartet, wäre so, Nicht so krass.
Ja.
Ich habe auch noch was nachzuliefern.
Mhm.
Ich muss abliefern, denn wir haben vor 2 Wochen, als ich das letzte Mal im Podcast war, unsere Community gebeten, uns Animes zu empfehlen, die ich versprochen habe zu gucken. Und das habe ich auch getan. Ich habe das Nein, nicht alle Tipps, die wir bekommen haben. Das waren viel zu viele. Es ist auch wirklich vielen Dank an euch da draußen. Es gab sehr, sehr viele Tipps. Und ich habe 2 Filme gesehen, die mich so mit am meisten interessiert haben. Ein Klassiker, den ich unbedingt endlich mal nachholen musste. Und einen Film, den ich gar nicht kannte, aber wo ich den Regisseur kenne. Fangen wir mal an mit 5 cm per second. 5 cm die Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Titel hat. Der ist von Makoto Shinkai. Mhm. Den kennt man als den Regisseur von Filmen wie Suzume, Weathering with You und natürlich auch Your Name. Mhm. Das, was wohl der bekannteste Film von ihm ist. Ein Film, den ich auch sehr mag. Dieser 5 cm per second, also der Titel bezieht sich auf das Fallen, von Kirschblättern. Und ist extrem kurz. Der ist gerade mal 60 Minuten lang und besteht, wo wir bei anthologischen Serien sind, einfach aus 3 Kurzgeschichten, die so drinstecken. Hat unheimlich schöne Bilder, ist extrem emotional, weil es sehr viel um junge Verliebtheit geht, um Beziehungen, die nicht passieren dürfen, weil aus Gründen.
Nicht so schön. Ja.
Die Handlung meandert und fließt so vor sich hin. Es gibt sehr viele sehr verträumte Voice-Over. Also so ein Film ist es. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, ich war nicht begeistert. Ich finde den stellenweise extrem kitschig und sogar banal.
Oha.
Mit Figuren, die leider dann zu platt werden. Und da wird so wirklich vor sich hingesülzt mit, ach, meine Liebe ist so unendlich groß und was weiß ich nicht
alles. Ich meine, das gibt's auch ein bisschen schon in Your Name. Ne? Also diese
viel besser in Your Name.
Viel besser, also würde ich auch sagen, ich liebe Your Name. Mhm. Aber ich sehe, dass das in dem Film vielleicht. Ne, das ist ja auch sein erster, oder?
Ja, aber nee.
Oder einer sein, also vor, spielt aber vor Weathering with
You. Achso, 5 cm per second meinst du. Ja, ist einer seiner ersten,
ja. Ja, das meine ich. Dass man da merkt, dass er das mag und dann vielleicht später nochmal ausgeklügelter.
Ja, definitiv, weil in Your Name sind die Figuren nicht nur von ihrer unendlichen Liebe definiert und sowas. Und ich meine, wenn man offen für diese Gefühlswelten ist, dann kann dieser Film auch sehr schön sein. Ich weiß nicht, wenn man selber unsterblich verliebt in jemanden ist, aber diese Liebe nicht sein darf. Da stecken definitiv einige äußerst schöne Metaphern drin. Ich fand das halt nur so in 60 Minuten gepresst in 3 sehr kurze Geschichten, das auch so ein bisschen zu emotional überladen. Persönlich muss aber gleichzeitig sagen, also allein die Bilder in diesem Film sind wirklich atemberaubend. Sehr, sehr, sehr schön. Genau, aber ich würde dann Your Name wirklich vorziehen, vor allem wenn man sonst von dem Regisseur nichts gesehen hat. Ich fand den aber nett. Also es war jetzt nicht so, dass ich den miserabel fand oder sowas. Ich war einfach nicht offen für diese epochalen, sehr aufgeladenen Gefühle.
Verstehe.
Von Figuren, die du gar nicht kennenlernst. So literally der erste Satz ist so, ach, ich war unsterblich in ihn verliebt. Weiß ich nicht, sowas. Der andere Film,
den ich. Einfach Kaltherz.
Ja, ja. Mag sein. Der andere Film straft euch aber, zeigt schon, dass ich kein Kaltherz bin, weil ich diesen Film fantastisch fand, wirklich hervorragend. Nämlich ein Klassiker, der, glaube ich, sehr bekannt ist, den ich aber nie gesehen habe, aus den 90ern. Perfect Blue.
Oh, du hast Perfect Blue gesehen. Perfect sehr Blue. Schön.
Von Satoshi Kon, den man ja kennt für Paprika, ist, glaube ich, so sein bekanntester Film. Oder auch Tokyo Godfathers, Millennium Actress. Millennium Actress zum Beispiel habe ich auch nie gesehen, den muss ich nachholen. Schaue ich vielleicht auch als nächstes. Perfect Blue ist vielleicht sehr bekannt, weil sich Darren Aronofsky sehr daran bedient hat für Black Swan. Ja. Es ist ein Film über eine junge Popsängerin, die aber ihre Band verlässt, obwohl die gerade so. Die Band ist so ein bisschen kurz immer vorm Durchbruch, aber schafft es nicht so richtig und sie beschließt deswegen, die Band zu verlassen und eine Schauspielkarriere anzustreben. Was sie emotional aber sehr überfordert, dann kommt sehr viel zusammen, dann kommt noch ein Stalker hinzu, der ihr das Leben zur Hölle macht, was sehr lustig in dem Film ist, dass sehr viel mit dem Internet gearbeitet hat. Sorry, Doppelpunkt. Was sehr lustig in dem Film ist, Doppelpunkt ist, dass das Internet noch so in den Kinderschuhen steckt und es wirklich in dem Film auch so ein Handlungsstrang ist, dass sie sich einen PC besorgen muss, dann den Netscape-Browser benutzen muss, der, glaube ich, bis 99 oder so existiert hat oder irgendwie, ne? Und dann das Internet erst kennenlernt, weil dieser Stalker halt eine Internetseite aufmacht und sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Und der Film geht in so eine psychisch sehr düstere, sehr verzwickte, sehr vertrackte Richtung, die äußerst spannend ist, wo dann auch die Realität komplett beginnt zu verschwimmen. Sie mal dort aufwacht, denkt, sie wäre in der einen Situation, dann aber in wirklich in einer anderen ist. Das sind sehr beunruhigende Bilder. Es ist auch ein Film so straight up für Erwachsene, also für alle, die irgendwie denken, Animationsfilme wären nur für Kinder. Das hier ist es auf gar keinen Fall. Es gibt viel Nacktheit, sehr viel Blut, sehr viel Gewalt. Auch nicht lang mit, ich glaube, 87 Minuten oder 82 Minuten. Und ich fand den fantastisch. Ja. Und ich finde den mehr als sehenswert.
Perfect Blue ist großartig, ja.
Und vor allem auch macht er so sehr viele Ebenen auf, weil es gerade auch sie als junge Frau, die in der Filmwelt dann plötzlich in so einer sehr expliziten Vergewaltigungsszene spielen soll, also dann das Bild wird auch immer spannend, so immer dunkler, immer düsterer, die Gesichter werden immer mehr zu Fratzen und sie blickt in so Menschengruppen rein, die sie dann am Set so halt wirklich so begaffen und da auch teilweise geiern. Und gleichzeitig, und das fand ich auch so spannend, das hat mich selber auch sehr zum Nachdenken angeregt, wie ihre Nacktheit wird ja auch ständig immer wieder gezeigt. Es gibt auch teilweise so Upskirt-Aufnahmen, die sich auch irgendwie sehr ekelhaft anfühlen. Und ich finde es halt so spannend, weil dadurch dann ja nochmal so eine Ebene aufgemacht wird, weil du selber so auch so ein bisschen enttarnt wirst damit.
Ja,
und
deswegen, du bist so Komplize
davon. Genau, genau.
Ja, spannend. Also ich finde, das sind ja auch dann diese Freiheiten oder tiefgründigeren Darstellungsweisen im Anime-Bereich, dass du dann auch nochmal viel mehr über so emotionale Bildsprache gehen kannst. Sowas darzustellen, wenn du dich so irgendwie nackt und verletzlich fühlst, ne, wie, was das dann auch was mit deiner Wahrnehmung macht zum Beispiel. Also klingt sehr, sehr cool.
Ja, vor allem, also ich weiß nicht, ob ihr kennt das sicherlich auch. Manchmal guckt man so Klassiker und fragt sich, okay, warum ist das jetzt so ein Klassiker geworden? Ja, okay, gut, kannst vielleicht verstehen, aber mir selbst hat das jetzt nichts gegeben. Bei Perfect Blue war das bei mir eine komplett andere Erfahrung. Also ich fand den wirklich fantastisch.
Krass, ja, bei mir war das auch bei Akira letztens so, weil ich den im Kino gesehen habe.
Der ist krass.
Und ich fand den so unfassbar, auch auf der großen Leinwand und dann, ich war mit unserem Social-Media-Redakteur Levin drin und der ist ja ultimativer Fanboy von Akira und der hat mir danach dann auch so gefühlt so einen halben Vortrag gehalten über diese krasse Art und Weise, wie Akira damals entstanden ist und wie aufwendig das war, dass das heute kaum noch reproduzierbar ist und ja, das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, ja, berechtigter Klassiker.
Ja, absolut. Perfect Blue, eine riesige Empfehlung. Und ich habe jetzt schon mitbekommen, noch eine Serie, die du mitgebracht hast, Xenia, ist auch so ein bisschen empfehlenswert.
Ja.
Und das Spannende ist, dass diese Serie nicht nur in Deutschland produziert wird, sondern eigentlich sogar hier um die Ecke in Köln.
Ja, stimmt. How to Sell Drugs Online Fast. Da geht nämlich in die letzte Staffel, die vierte. Und er läuft gerade auf Netflix, ist letzte Woche, meine ich, angelaufen. Mhm. Und die wird von einer Kölner Firma produziert, Bild- und Tonfabrik. Die haben auch Spin-offs gemacht wie Buba oder aber auch Serien wie King of Strongs oder Neo Magazin Royale. Ja, habe ich leider nicht gesehen, deswegen.
Ich kann es empfehlen.
Kannst du empfehlen, okay. Ja. Ich verstehe, wieso das so lustig ist anscheinend, King of Strongs, weil How to Sell Drugs Online Fast ist ja auch eine sehr lustige Serie, ist eine Comedy-Serie. Es geht um Moritz, der irgendwann aus seinem Kinderzimmer beschließt, einen Online-Drogenverkauf zu starten, MyDrugs, und immer wieder sich in Scheiße reitet. So kann man es gut zusammenfassen.
Ja.
Und in der letzten Staffel ist er ins Gefängnis gekommen und die ist auch schon 2021 rausgekommen. Sehr lang her.
Das hat mich gespoilert.
Ach so, kennst du die Serie?
Ich habe die erste Staffel geguckt.
Oh, okay. Aber gut,
das war krass,
ist vier Jahre her. Jeder muss mal in den Knast. Deswegen war es auch für viele, inklusive mir, so, dass ich dachte, dass die Staffel endet.
Ganz kurz auch zur Verteidigung von Xenia. Ich meine, wenn man auch nur den Trailer von Staffel 4 gesehen hat, der beginnt damit, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Also selbst ich als jemand, der auch nur die erste Staffel gesehen hat, wusste das halt.
Ja,
also
von
daher da, sich über Spoiler zu stellen, ist halt, ne, also ich sag's nicht wegen dir. Nein, ich meine es nicht wegen dir, aber falls die Community jetzt kommt. Es ist halt
Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie den Sehspaß ruiniert, weil du zwei Plot-Sachen weißt.
Da gibt es Studien, dass Menschen, die wissen, was passieren wird, mehr Spaß an einer Serie und einem Film haben, weil sie mehr das Handwerkliche zu schätzen wissen, wie das zusammengefügt wird, damit es dahin führt. Da gibt es Studien, dass das gar nicht, ich weiß, da werden jetzt sehr viele auf die Barrikaden gehen, aber es gibt Studien, die sagen, dass Spoiler gar nicht den Filmspaß verdienen.
Ein bisschen mehr Brecht.
Ja.
Der auch.
Ja.
Ne, hier ist das passiert jetzt und hier ist wie.
Ja.
Lustigerweise spielt How to Sell Drugs Online Fast auch viel damit, weil es oft so Szenen gibt, die am Anfang der Staffel gezeigt werden, wie es endet und dann merkt man, wie dann die Serie entweder dahin läuft oder eher mit den Erwartungen bricht. Und das ist so dieses Dramaturgie-Konzept, was sie in den letzten paar Staffeln auch immer wieder durchgespielt haben. Und die vierte Staffel gliedert sich da an. Ich hatte sehr viel Spaß mit der vierten Staffel. Mhm. Ich war auch Fan von den Staffeln davor und innerhalb dieser vier Jahre habe ich vergessen, wie sehr ich diese Figuren auch mag. Und die vierte Staffel ist nicht nur, finde ich, so eine, könnte man jetzt sagen, Cash-Grab, rangeklatschte Erzählung, um jetzt irgendwie nochmal Geld aus diesen Figuren zu schlagen. Und jetzt finde ich, also oft fühlten sich ja so sehr spät fortgesetzte letzte Staffeln sehr konstruiert an, weil man denkt, ah, eigentlich wurde doch auch schon alles auserzählt. Wieso macht ihr diese Staffel jetzt noch? Ich finde, die vierte Staffel ist nicht so, sondern sie schafft wirklich kreativ zu überlegen, wie man die Geschichte zu Ende bringen kann, weil es ist, hier gibt es ja auch einen Zeitsprung und Moritz trifft auf eine Welt, die jetzt ganz, plötzlich erwachsen geworden ist.
Ganz kurz, vielleicht sollten wir da mal gerade alle abholen, weil wir gerne wieder so sehr weit vorausdenken und immer davon ausgehen, dass Leute, es geht um einen Nerd namens Moritz, der in seinem Kinderzimmer quasi einen wirklich weltweiten und sehr erfolgreichen Online-Drogenversand eröffnet. Und das basiert halt lose auf der wahren Geschichte des damals 18-jährigen Maximilian Schmidt, der nämlich von 2013 bis 2015 in Leipzig unter dem Decknamen Shiny Flakes aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen vertrieben.
Davon gibt es auch mittlerweile eine Netflix-Doku über diesen wahren Fall. Und
der heißt auch Shiny Flakes, ne?
Shiny Flakes, genau. Ja. Shiny Flakes und dann noch irgendein Beinamen-Titel. Und Moritz basiert lose auf dieser Figur, aber ist eigentlich, würde ich sagen, so ein Narzisst, der die ganze Zeit ein Kickstarter im Unternehmerbereich werden will. Und die Serie glorifiziert das aber nicht, sondern es geht die ganze Zeit darum, sich über diese Start-up-Sache lustig zu machen. Und es gibt dann seinen besten Freund Lenny. Die Beziehung der beiden, das ist auch immer so ein, würde ich sagen, Konstante innerhalb der Serie. Und es gibt auch seinen Erzfeind Dan, der gespielt wird von Damian Hardung, der mittlerweile durch Maxton Hall weltweiten Ruhm erlangt hat. Und die Serie.
Was ist Maxton Hall? Ist das eine Serie?
Maxton Hall ist eine Prime-Serie, die seine Runden gemacht hat in, würde ich sagen, so Jugend. Das basiert auf Jugendbüchern.
Achso, ist er so ein Hottie in der.
Er ist ein Hottie. Ja, so ein Und die Serie ist einfach so lustig. Also, ich finde, das ist genau mein Humor. Die schafft es immer wieder, Meta-Kommentare zu machen, die sich nicht aufgesetzt anfühlen. Und die vierte Staffel hat so viel Spaß gemacht und war so kurzweilig.
Ich habe dazu was mitgebracht, nämlich
Shiny Flakes.
Shiny Flakes, genau.
Du hast ihn interviewt, hast du Drogen von ihm gekauft?
Nein, Bullshit. Es ist ja auch so eine Sache an der Serie, zumindest war das in der ersten Staffel so, die ich gesehen habe, dass der Humor sehr, sehr rasant ist, dass es vor allem visuell extrem abwechslungsreich ist. Und ich habe eine Sprachnachricht erhalten von unserem lieben Zuhörer Paul. Der fragt nämlich, ich habe hier mal einen Teil mitgebracht davon.
Wie empfindet ihr die Entwicklung, dass bei immer mehr Videos, Reels oder TikToks der Höhepunkt schon an den Anfang des Videos vorgeschnitten wird, quasi gespoilert wird? Seht ihr da auch in irgendeiner Form Parallelen zur Filmwelt und gibt es da sowas? Würde mich einfach freuen. Vielen Dank und macht weiter so.
Danke, Paul.
Dankeschön, Paul.
Ich erinnere mich nur zurück an, wir haben darüber gesprochen, als wir über den fantastischen Film Kneecap gesprochen haben, über diese irische Rap-Gruppe, der wirklich extrem witzig, aber auch sehr berührend und rasant ist. Aber wir haben auch schon drüber gesprochen, da passiert so viel visuell in diesem Film. Die Schnittfrequenz ist so hoch, das fühlt sich irgendwie, wenn man zynisch ist, an wie so ein Film für die TikTok-Generation. Und ich meine, Minecraft, der Film, ich habe den noch nicht gesehen, aber anscheinend setzt er jetzt noch mal wirklich, geht der noch mal 5 Gänge hoch und ist das noch viel, viel mehr. Ist das bei dieser Serie auch so und hat es dich gestört?
Ich muss sagen, da muss man ja noch mal differenzieren, ob man das jetzt negativ konnotiert, dass es für die TikTok-Generation geschnitten ist. Für mich entscheidet sich das daran, mit welcher Intention das gemacht wird. Also ist es einfach nur ein hohles Gimmick oder ist es so wirklich eine spielerische Zitation von so Aufmerksamkeitsspanne und irgendwie auch Meta-Ebenen, die da aufgemacht werden. Und funktioniert das gut? Und ich finde, How to Sell Drugs Online Fast macht das ja erstens seit 4 Staffeln konsequent und auch immer mit einem mit so einem Augenzwinkern. Und das hat mir gut gefallen. Und ich finde, dass auch in der 4. Staffel das weniger gemacht wird als noch in den Staffeln davor, weil da gab es teilweise so Szenen, wo dann mit Emojis und irgendwie so Chatsprache, wo das teilweise dann cringe wird für mich, wo ich merke, dass da Leute in einem Autorenraum sitzen und sich überlegen, was die Jugend heute so sagt. Und irgendwie war das in der 4. Staffel gar nicht so. Das war sehr frisch. Es hat sich alles sehr so frisch angefühlt. Frisch. Und mich hat das überzeugt. Großes Lob will ich einmal hier aussprechen für eine neue Figur. Ersan, das ist der Knastkollege von Moritz. Der wird gespielt von Leonidas Emre Pakan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Du bist einfach der Star dieser Staffel. Ich will wirklich kurz nochmal sagen, du hast das so gut gemacht. Also ich und mein Freund haben die Serie zusammengeguckt und wir waren beide so richtig geflasht, weil die Figur so funny ist. Also es geht so ein bisschen darum, dass man auch mit Stereotypen bricht, weil er einfach so, man denkt, er ist so ein knallharter Knasttyp und dann zitiert er einfach so Philosophen irgendwie und liest irgendwie so Kant im Auto, so ein bisschen, das ist so seine Figur. Und ich finde, durch so Ideen lebt How to Sell Drugs Online Fast. Und tatsächlich habe ich auch am Ende, war ich so schade, dass es keine weitere Staffel gibt.
Shoutout an Leonidas M. der Packern. Der ist anscheinend auch Kölner, Geburtsort Köln.
Grüße gehen raus.
Und auch immer wieder schön, wenn Leute, die wirklich Türken sind, auch in türkischen Rollen gecastet werden. Das freut mich auch immer sehr.
Ich will nur kurz dir auch noch sagen, der große Bösewicht der neuen Staffel, das ist einfach jemand, der eine Tiefkühlfirma hat namens Profrost. Und ich finde, es ist so lustig.
Profrost.
Profrost. Also
ich ist Profrost so. Nee. Schnee gesessen.
Nein, nein.
Aber schön, weil ich muss sagen, bei King of Stonks ist es ähnlich. Auch da geht es ja sehr viel um so Fintech und junge Firmen und sehr viel um Internet. Ich habe die Serie nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, aber auch da gibt es sehr, sehr viele Einblendungen. Emojis ist sehr rasant, sehr visuell passiert da mit den Effekten auch sehr viel, hohe Schnittfrequenz und so weiter und so fort. Und auch da hat es halt einen narrativen Zweck. Also es hat ja es gibt ja einen Grund, warum das so ist und dann feiere ich das halt sehr viel mehr.
Sehe ich.
Ja, genau.
Und ja, wie gesagt, guckt die Staffel. Ich würde aber auch sagen, dass die davor sich teilweise schon abgenutzt haben, die Folgen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer für jede Staffel legen. Es gab auch mal Längen und na klar, die Serie macht jetzt auch nicht arsch viel Neues. Es gibt ja auch Serien wie Breaking Bad, wo man sich so ein bisschen die Plotpoints von abguckt und so weiter. Aber für eine deutsche Serie sind die Dialoge richtig authentisch und nicht aufgesetzt. Und ja, Daumen von mir.
Aber ich meine, jetzt die vierte finale Staffel ist jetzt auf Netflix und zwar komplett ansehbar. Das heißt, wenn jemand noch diese Serie gar nicht gesehen hat, ne, jetzt kann man alle vier Staffeln sich innerhalb kürzester Zeit reinziehen
und hat einen Abschluss.
Genau, jetzt kann Jonas hier endlich
Jonas kann es auch komplett gucken, ja.
Kommen wir zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Wo ein Film diese Woche in den deutschen Kinos startet, wo, glaube ich, Xenia jetzt, boah, das war auch kein gutes Deutsch, was ich gerade gesprochen habe, aber ich glaube, Xenia und ich werden jetzt in Begeisterungsstürme ausbrechen. Ich zumindest werde es. Denn ich habe mal vier Filme mitgebracht, die diese Woche in den deutschen Kinos starten. Und einer davon sei wirklich explizit und wärmstens empfohlen. Ein Film, den ich wirklich sehr, der mich sehr begeistert hat gestern. Nämlich Sinners. Aber sucht in eurem Kinoprogramm nicht nach Sinners, sondern sucht nach Blood and Sinners.
Blood and Sinners. Findest du das nicht viel cooler, Marius, dass ihr Blood and Sinners heißt?
Blood and Sinners hört sich nämlich richtig scheiße an, muss ich sagen.
Vielen Dank. Wirklich. Wir haben uns auch schon drüber aufgeregt.
Ja, es ist mal wieder, die deutschen Verleiher haben mal wieder zugeschlagen und aus einem englischen Titel einfach noch was hinzugefügt auf Englisch. Warum auch immer. Blood and Sinners klingt vielleicht besser als Sinners, finde ich nicht. Aber so soll es sein, genauso wie A Complete Unknown, der in Deutschland Like A Complete Unknown heißt.
Ne? Ich würde so gerne mal Mäuschen spielen bei diesen Entscheidungen. Aber ja, am Ende ist es auch nur ein Titel. Das tut dem Film.
Lass uns mal
besten Falle gab es einfach schon einen Sinners in Deutschland, deswegen.
Ja, kann natürlich immer sein. Manchmal hauen wir auch auf die drauf, ohne dass sie irgendwas dafür können. Zootopia heißt ja auch hierzulande Zoomania, weil aus rechtlichen Gründen, weil es irgendwie in Schweden so einen Freizeitpark namens Zootopia gibt. Krass. Geht natürlich das Wortspiel mit Utopia kaputt, aber gut. So ist es manchmal.
Blut und Sünde, so, Sünder.
Genau.
So.
Sinners ist ein Film von Ryan Coogler. Das ist ein Name, den ich sehr schätze, weil er, klar, er hat die beiden Black Panther-Filme gemacht. Da kann man sich drüber streiten. Aber ich finde, man kann nicht streiten über Creed, das Rocky-Spin-Off, das ich persönlich großartig finde. Und ich finde, das ist einer der besten Rocky-Filme, der da draußen, den es gibt. Und er hat das war sein erster Film, sein Debütfilm, einen Film bereits mit Michael B. Jordan, als den noch niemand kannte, Fruitvale Station, der letzte Tag im Leben eines Mannes, der von der Polizei umgebracht wird. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Ist wirklich auch ein sehr knallharter und fantastischer, äußerst berührender, zarter Film. Und diesmal spielt nicht nur Michael B. Jordan mit, sondern auch Michael A. Jordan. Endlich hat er seinen Zwillingsbruder aus dem Schrank geholt. Denn Michael B. Jordan ist in einer Doppelrolle zu sehen. Er spielt nämlich in Sinners Zwillinge, eineiige Zwillinge. Hailee Steinfeld spielt auch mit. Die kennt man zum Beispiel aus Hawkeye als junge Schauspielerin. Mhm.
Oder ja. True Grit.
Oder True Grit.
Vor Jahren.
Genau, und Sinners ist so der aktuelle Kritikerliebling, würde ich sagen. Der hat, glaube ich, 100% auf Rotten Tomatoes. Ist sehr inspiriert von den Filmen von Robert Rodriguez, insbesondere From Dusk Till Dawn und The Faculty. Und Christopher Nolan und Emma Thomas haben auch mitgearbeitet an diesem Film, weil das jetzt der erst zweite Film ist, der rated R ist, also ab 18 in den USA oder ab 17, der auf IMAX gedreht ist. Mhm. Also hier wurde mit IMAX-Kameras gearbeitet und Christopher Nolan hat da halt Erfahrung, ne, ja. Und seine Frau Emma Thomas auch, und die haben Ryan Coogler dabei geholfen. Übrigens, der erste Film, der rated R und auf IMAX ist, ist Nope. Aber Xenia, worum geht's in Sinners?
Es spielt in den 30er Jahren und es geht um ja, diese beiden Zwillinge, die auch so ein bisschen aus der dubiosen Schicht kommen.
Sind Gangster.
Ich wollte es euphemistisch ausdrücken. Und sie wollen eine Art Etablissement eröffnen, eine Partyreihe starten. Und zwar insbesondere für so schwarze Menschen, die ja unter den Jim Crow-Gesetzen im Süden der USA leben. Das heißt irgendwie Segregation ist das Stichwort. Mhm. Nicht da feiern können, wo weiße Menschen feiern konnten. Und genau, da begleiten wir die beiden, wie sie einen ganzen Nachmittag versuchen, Musiker vor allem zu finden für diese Abendveranstaltung. Und dann geht es an dieser Abendveranstaltung, kippt die Stimmung und ganz viele Dinge passieren. Und dann entpuppt sich dieser, könnte man fast sagen, so ja, dieses Historiendrama, was erst so wirkt, was auch teilweise lustige Momente hat, zu einem Horrorfilm.
Genau, es wird ein Horrorfilm, so ein wilder Genre-Mix, der für mich aber voll und ganz funktioniert hat, weil jedes Genre und jeder Teilaspekt davon mich von vorne bis hinten unterhalten hat. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wir in den letzten Jahren haben es wirklich nicht viele Filme geschafft, mich derart an der Stange zu halten und mich so zu begeistern und zu unterhalten vor allem.
Ja.
Und ich finde, es war auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe eben über 5 Centimeters per Second gesprochen. Der ist 60 Minuten lang und der hat sich für mich gezogen. Hm. Muss ich ganz ehrlich und offen sagen, so ganz subjektiv. Dieser Film ist fast 2,5 Stunden lang, 2,20 oder sowas, und der war mir noch nicht mal lang genug. Also ich habe wirklich am Ende da gesessen, also wenn der jetzt noch 3 Stunden länger gewesen wäre, hätte ich immer noch da gesessen und das gefeiert, wenn es natürlich in der Qualität geblieben wäre.
Das ist mein einziger kleiner Kritikpunkt, dass ich finde, dass das Pacing komisch ist. Ich weiß nicht, ob ich würde das jetzt nicht direkt negativ bewerten, aber ich finde, dass der Film am Anfang, also wirklich für alle, die noch nichts über den Film wissen und in den Film reingehen, wartet wirklich ab, was danach dann noch kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es aus dem Nichts dann plötzlich eine 180-Grad-Wendung macht, obwohl man teilweise auch Suspense erzeugt wird, was dann am Ende passiert. Trotzdem würde ich sagen, dass die erste Hälfte dem vielleicht gut getan hätte, das ein bisschen salopper zu erzählen, aber darüber kann man sich streiten. Ich würde dir zustimmen, mir hat der super gefallen. Ich fand die Performances krass. Hm. Auch diese Doppelbesetzung von Michael B. Jordan. Also
die beste Doppelbesetzung, weil wir haben dieses Jahr auch schon Robert De Niro in der Doppelbesetzung gesehen.
Ja, in Alternates.
Und das war nicht so gut.
Hier ist es anders. Also ja? Hier funktioniert es ja. Wunderbar. Cool. Mich hat das so ein bisschen erinnert an den Film Legend mit Tom Hardy. Da spielt er ja auch Zwillingsbrüder.
Hm, stimmt.
Aber ich fand das in Legend schon extrem gut umgesetzt. Und ich fand auch den Film so ein bisschen unterschätzt. Aber das hier ist definitiv noch besser.
Okay. Ja.
Also nicht nur handwerklich und inszenatorisch, dass du es einfach von vorne bis hinten abkaufst. Ich finde es auch schauspielerisch von Michael B. Jordan extrem stark gelöst. Weil, also man merkt wirklich, die haben so Zwillingsbeziehungen wirklich studiert, weil du merkst die Parallelen, aber auch die Unterschiede. Und die haben auch ein paar sehr clevere Ideen gehabt, visuelle Einfälle, wie man die beiden auch immer wieder voneinander unterscheiden kann. Und nicht nur das, aber auch, wenn die beiden sich irgendwie gegenseitig die Zigarette anzünden oder irgendwie umarmen oder sowas. Das ist einfach, also da merkst du gar nichts. Das wirkt wirklich so, als wären das Zwillinge, ja. Die da spielen. Ja.
Würde ich sagen, so Überraschungsfilm, Topfilm des Jahres mit?
Also ich würde sagen.
Das hört sich ja gerade nach so Top 10 des Jahres.
Ja, safe.
Ja, definitiv. Ja. Allein wegen diesem Genre. Also der Film nimmt sich teilweise auch nicht so ernst und geht so in die Campy-Richtung. Das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Es geht auch viel um so Black Culture und Musik. Also der Soundtrack ist so überzeugend. Also ich fand, der hat mich so richtig berührt. Und das passiert mir sehr selten, dass alleine die Musik dann, also es geht auch viel um Musik, deswegen gar nicht so überraschend. Aber trotzdem, großes Lob. Ich fand auch, das ist echt ein sehenswerter Film, Leute.
Es Es geht auch viel um Authentizität. Das ist auch so eins der ersten Wörter, die fällt. Und ich finde, dieser Film fühlt sich unheimlich echt und authentisch an, so als hätte Ryan Coogler das wirklich so aus seinem Innersten gerissen. Es sind auch sehr persönliche Momente und Ideen, die da drin stecken. Und man merkt so, diese Figuren, die geschaffen wurden, die basieren alle irgendwie auf realen Persönlichkeiten. Ich hatte zumindest das Gefühl die ganze Zeit. Und es ist auch wirklich so, auch vom Schauspiel her, im ersten Moment, in denen du die triffst, kannst du die schon einordnen und schließt die sofort ins Herz. Ich denke da zum Beispiel an diesen einen Straßenmusiker, ohne hier was zu spoilern. Stimmt. Da dachte ich auch so, von der ersten Minute hatte ich das Gefühl, das ist eine, so, ich blicke diese Figur nur an und sie fängt an zu sprechen. Ich habe direkt das Gefühl, das ist eine komplexe Figur, die hier nicht nur eine Filmfigur ist, sondern auf so vielen echten Persönlichkeiten basiert. Und allgemein finde ich, dass der ist halt in diesen leicht überdrehten Horrormomenten macht der Spaß, wie halt so ein blutiger Horrorfilm halt auch Spaß machen kann. Aber da steckt immer eine Substanz auch darunter, ohne sich irgendwie wie so schnöder, intellektueller Elevated Horror anzufühlen. Mhm. Einfach, weil es eine so persönliche Geschichte ist und das Drehbuch so brillant und vielschichtig ist. Und selbst in dieser ersten Hälfte, wo er halt so historisch ist und wo es keine übernatürlichen Momente oder sowas gibt, hatte ich das Gefühl, dass das alles so extrem gut recherchiert ist und alles sehr detailverliebt ist und die Figuren auch einfach Spaß machen, sich da irgendwie, also wenn sie da mit dem Auto irgendwo durch Mississippi fahren, dann fühlt es sich an, als würde man da so mit drin sitzen und hat richtig Spaß dabei. Und ich fand auch, in dieser ersten Hälfte gab es irgendwann den Moment, da ich mir dachte, also ich weiß aus den Trailern, aus dem Pressematerial und so weiter, dass das halt in so eine Horrorrichtung geht. Ich bräuchte das noch nicht mal. Und ich finde, das ist so das größte Kompliment, das man diesem Film machen kann.
Ich finde, ich habe auch einige Reviews gelesen, die sagen, dass der Film nicht in diese übernatürliche Richtung hätte gehen sollen, weil es sich dann auch am Anfang so anbietet. Man hätte jetzt eigentlich auch eine ganz andere Richtung einschlagen können und dann wäre er total tolles Historiendrama geworden. Ich würde aber sagen, dass ich das gerade da cool finde, weil er so besonders ist und dann diesen Mix aus diesen Genres schafft. Und auch, ich würde empfehlen, bis zum Ende sitzen zu bleiben.
Ja, guck die ganzen Credits,
weil das ist nochmal was, was für mich diesen Film von gut zu sehr gut gemacht hat. Auch da nochmal diesen Balanceakt aus so diesem Ernsten und Unernsten und dann am Ende einem nochmal mit so einem Kloß im Hals zu entlassen. Okay. Und das,
genau. Ja. Und ich finde auch, dass er halt, wenn wir über die, so ein bisschen über die Substanz sprechen, über das Politische, der hat bis da, wo er Biss haben muss. Gleichzeitig ist er aber auch so persönlich und das teilweise so ganz subtil. Es geht sehr viel um Musik und auch vor allem, was Musik mit Menschen macht und für Menschen bedeutet und auch für Bevölkerungsgruppen. Und gleichzeitig findet er dann aber auch im Rock'n'Roll, was ja auch historisch betrachtet so ein Zusammenfluss aus so Black- und White-Music ist. Du hast auf der einen Seite so Blues und R&B und Soul und so weiter. Und auf der anderen Seite halt so Country und Folk, was halt zum Rock'n'Roll zusammenkam und dann so wo es halt so zusammenkommt und so ineinander was Schönes erzeugt. Und das passiert auch mit der Musik, die halt in dem Film irgendwie immer rockiger wird und irgendwann halt wirklich dann beim Rock'n'Roll landet, so als es gibt einen Weg zusammen. Und ich finde halt deswegen diesen Film so gleichzeitig so bitter, aber auch so schön und so lebensbejahend. Und das, also deswegen hat mich der Film so begeistert, weil ich da mit einem so guten Gefühl raus bin und gleichzeitig aber auch das Gefühl hatte, so, ich habe gerade einen richtig geilen, blutigen Horrorfilm gesehen, der mir aber halt auch was erzählt hat und Figuren, die ich mitgenommen habe aus dem Saal. Und es ist eben kein Film, den man guckt und am Ende hat man irgendwie vergessen, worum es geht. Ja. Also es ist kein Film, den man irgendwie auf Durchzug guckt.
Preach. Und ich finde, das gibt's im Horrorgenre so selten. Ja. Deswegen Chapeau. Ryan Coogler.
Ja, geil. Voll, der ist mega geil. Also wirklich,
ich glaube, der wird dir richtig gut gefallen.
Ich fand den Trailer ein bisschen generisch, muss ich sagen.
Ja, der Trailer ist leider geht sehr
ziemlich häufig. Ja, der lief halt, glaube ich, ziemlich häufig beim Fantasy Filmfest, glaube ich, dieses Jahr. Deswegen habe ich ihn ein bisschen über. Aber das hört sich sehr gut an. Also
ich weiß auch bei mir nie, ob das immer so ein bisschen daran liegt, dass ich selber Einwandererkind bin und deswegen so eine krasse Connection zu diesen Stories fühle, wo es halt auch sehr viel um Rassismus geht, um Diskriminierung. Der Ku Klux Klan spielt auch eine Rolle in diesem Film und so weiter. Aber es geht auch so auf so einer ganz spirituellen, menschlichen Ebene auch sehr viel so um Coping und Traumabewältigung und sowas. Und das Ganze aber halt auf so einer sehr schönen und lebensbejahenden Art halt. Und das finde ich halt so. Safe. Deswegen finde ich diesen Film auch wirklich uneingeschränkt allen empfehlenswert, wenn man Blut sehen kann, weil es geht auch schon ans Eingemachte hier.
Okay.
Ist auch schon so ein Popcorn-Film einfach, weil er doch auch genug Blockbuster-Elemente beinhaltet, dass man da jetzt nicht irgendwie der Horrorfilm-Konzert für sein muss. Aber ja, man muss ein bisschen Blut sehen können, aber ich finde es auch noch verträglich. Also ja, kein Terrifier.
Ja. Ja. Unbedingte Empfehlung, würde ich sagen.
Absolut. Und genauso auch bei dem nächsten Film, der diese Woche startet, von Christopher Landon, dem Regisseur von Happy Death Day oder Freaky, was so ein Film ist, den ich echt allen so als Geheimtipp empfehlen möchte. Kennt ihr den? Habt ihr den gesehen?
Nee. Freaky?
Der ist geil. Da spielt Vince Vaughn und so eine Teenagerin, deren Namen ich vergessen habe. Die machen so eine Freaky Friday Körpertausch-Geschichte. Ja, nur, dass halt Vince Vaughn so einen alten Serienkiller spielt, der so ultra ekelhaft ist. Und dann ist sie halt im Körper dieses alten Serienkillers. Und da gibt es so wilde, lustige Momente in diesem Film. Ist auch eine Komödie. Sehr empfehlenswert. Und der hat jetzt Drop gemacht. Drop heißt der Film, der diese Woche startet.
Tödliches Date hast du vergessen.
Ja, Drop heißt er im Original. Drop, tödliches Date in Deutschland.
Sorry, ich bin nicht so kritisch bei Namen von deutschen Titeln.
Ich bin kritisch. Genau, der Film ist produziert von Jason.
Tödliche Verabredung heißt.
Ja, stimmt. Ja, der Film ist produziert von Jason Blum oder Blum. Von Blumhouse, was man auch schon wieder kritisch betrachten kann, weil da sehr viel 0815 Horrorkost bei rumkommt, gerne. Aber auch von Michael Bay.
Yeah,
den man auf keinen Fall kritisch betrachten kann.
Und Sam Lerner, das ist so ein Schauspieler, den jeder vom Gesicht kennt, aber niemand vom Namen. Ich mag den, weil ich so ein bisschen kleiner Smosh-Fan bin. Und das Lustige ist, seine Freundin, Olivia Sui, die hat diese Geschichte, die Handlung basiert auf das, was sie mal bei einem Essen mit den Schwiegereltern erlebt hat.
Okay.
Nämlich, ihr wurde aufs Handy wurden laufend Shrek-Memes geairdroppt.
Oh Gott.
Und sie hat das mega verstört, weil auch sie hat dann ihren Freund gefragt, der halt wirklich ganz ehrlich gesagt hat, nee, ich bin das nicht. Und irgendwann hat sie die ganze Zeit Shrek-Memes geairdroppt. Und es geht so ähnlich.
Kriegt ihr das aber auch manchmal, dass ihr so plötzlich Sachen geairdroppt bekommt, wenn ihr so in der Bahn seid?
Okay. Du kannst das ausstellen, ne? Nur für Kontakte.
Ja, aber manchmal funktioniert das bei mir nicht. Dann können meine Kontakte mir nichts airdroppen. Naja, aber ich finde, es passiert schon häufig, dass man irgendwie unterwegs ist und dann Leute einen Sachen airdroppen. Ich habe leider das Gefühl, dass das auch Frauen mehr passiert. Und dann
das ist natürlich
komische
möglich.
Sachen. Naja, aber erzähl gerne.
Ich habe ein Android, deswegen. Ich glaub, mir wurde noch nie was
Handy einfach, dann einfach umbenennen in Dieter, dann glaube ich.
Ja, stimmt.
Kriegst du nichts mehr.
Stimmt.
Ja, aber es geht auf jeden Fall um eine Witwe, die nach vielen Jahren mal wieder ein Date hat. Und das Date wird allerdings zum Albtraum, weil ihr Handy, sie bekommt von einem Unbekannten ständig Befehle, dieses und jenes zu tun, weil er sonst sie und ihrem Sohn Übles antut. Und das ist anscheinend so ein richtig altmodischer, also das Poster sieht auch wirklich geil aus nach so einem Hitchcock-Thriller. Mhm. Ist so auch sehr alt gemacht, mit dem einzigen Unterschied, dass vorne halt so ein Smartphone drinsteckt, was auch, auch von der Bildqualität so ein bisschen neuer wirkt, was halt so ein sehr cooler, also das Poster finde ich sehr clever gemacht, weil dieser Film verspricht halt so ein bisschen so ein altes Filmgefühl zu übertragen. Vielleicht blenden wir das Poster auch gerade ein. Weil man, und genau das soll es halt auch sein, so ein richtig klassischer, sehr, sehr spannender Thriller à la Hitchcock, nur halt mit modernen Mitteln und dem Smartphone. Deswegen sei allen, ohne dass irgendjemand von uns den gesehen hat, der Film Drop empfohlen.
Mhm.
Wie ist es denn, wo wir eben bei Airdrops waren? Es gibt auch bestimmt einen Airdrop bei dem Film Warfare.
Oh,
dem neuen A24-Film. Xenia, möchtest du vielleicht ein bisschen was? Ich meine, du hast eine Kritik dazu gemacht.
Ich habe eine Kritik dazu gemacht. Die könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich kann kurz sagen, es geht um den Irakkrieg und um eine Gruppe von jungen Navy SEALs, die die in einen Hinterhalt geraten und dann sich freikämpfen müssen. Und es geht dann um Verwundete, die gesichert werden müssen und so weiter und so fort. Es ist ein Überlebenskampf, ein sehr intensiver Film. Er ist nichts für schwache Nerven. Ich würde Inhaltshinweis auf jeden Fall sagen, dass wenn man sich sowas nicht gut anschauen kann, also gerade für Leute, die viele Kriegsfilme gesehen haben, das ist auch schon harter Tobak. Und ich habe mich da schon auch in der Uni, im Unisphärenbereich viel mit so Kriegsfilmen beschäftigt und ich hatte da teilweise Probleme mit. Ja, es ist so ein Film, der einen so nicht entlässt und die Kamera draufhält und wo man sich manchmal vorkommt, als wäre man so gefangen genommen. Und das ist, meine ich, auch auch in so einem moralisch verwerflichen Sinne vielleicht. Deswegen guckt euch die Kritik an und dann werdet ihr meine Gedanken vielleicht nachvollziehen können, vielleicht auch nicht.
Die ich sehr cool fand übrigens. Die ich sehr, sehr gut fand und sehr nachvollziehbar. Und ich meine, du vergleichst das Ganze. Also ich meine, eine Sache, die man sagen muss mit so Schauspielern wie Charles Melton, Joseph Quinn, Cosmo Jarvis, Will Poulter, Noah Centineo, das ist so, man hat so das Gefühl, als hätte Alex Garland, der Regisseur, und Ray Mendoza, der auch Kriegsveteran ist und das auf seinen wahren Begebenheiten irgendwie basiert, man hat das Gefühl, die haben sich so die aktuellen Gen Z-Internet-Hotties zusammengesucht.
Ja.
Deswegen der Sexy Navy Seals.
Ja. Das ist auch komisch, weil ich habe das Gefühl, dass das Casting so konträr geht mit dem Inhalt. Und ich finde, das ist, merkt man auch an dieser ganzen Promotour. Also es gibt so Videos, wo so irgendwie die, ich glaube, es ist Charles Melton und Kit Connor, wo sie sich irgendwie so küssen irgendwie und dann so daraus so ein Happening gemacht wird und man dann, glaube ich, sehr krass eine gewisse Zielgruppe catern will aus so jungen, queeren Menschen, die auch Heartstopper gesehen haben, wo Kit Connor ja auch mitspielt. Und ich finde, das ist so ganz, ganz skurril, dass daraus dann jetzt so ein Kriegsfilm gemacht wird, der auch im Irak spielt. Und es wird null kontextualisiert, aber ich will da gar nicht so viel reingehen, weil die Kritik, das habe ich alles besser formuliert in meiner Kritik. Deswegen,
aber eine Sache will ich dazu sagen noch, weil wir ja auch gestern darüber gesprochen haben. Es gibt ja einen anderen Film, den ich persönlich gesehen habe, der das ähnlich macht, nur halt cleverer. Mhm. Und das ist A War. Das ist ein dänischer Kriegsfilm aus, ich glaube, 2016, aber irgendwann um den Dreh, 2015, 2016, 2017, irgendwie so. Da spielt Pilo Asbæk mit. Den kennt man zum Beispiel
Game
als
of Thrones.
Game of Thrones, ja, als Jon Greyjoy. Und die Sache ist, A War macht das sehr, sehr, sehr clever. Die erste Hälfte ist ähnlich wie Warfare, so ein extrem intensives Erlebnis in einem Hochhaus in Afghanistan ist es, glaube ich. Da werden die auch eingekesselt und er muss einen Airstrike einfordern, um sich da aus dieser Situation zu retten. Und dabei sterben aber 11 Zivilisten. Und das Clevere an diesem Film ist, dass dann in dem gesamten Rest des Films, also ich glaube, das ist so locker die Hälfte, dass dann das Ganze vor Gericht ausverhandelt wird. Ob der Offizier, der von Pilo Asbæk gespielt wird, da korrekt gehandelt hat und diesen Airstrike hätte anfordern dürfen und ob er in dieser sehr, sehr beängstigenden Situation unter Druck richtig gehandelt hat und ob man jetzt, ob das strafbar sein sollte. Und ich finde, diese erste Hälfte, man wird da halt auch so komplett reingeworfen in diesem Film und steckt da sehr drin. Und dadurch, dass das in der zweiten Hälfte aber ausverhandelt wird, gehst du so mit dem Gefühl raus, spannend. Ich wurde nicht allein gelassen, sondern wir haben das wirklich in den Kontext gestellt und wir haben das besprochen quasi, ne? Und das irgendwie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Aus der seiner Familie, aus der seiner Soldaten, aber halt auch aus der, ne? aus der Perspektive des Richters und so weiter, der Menge, der Masse und so weiter und so fort. Und das passiert hier ja nicht.
Nee. Also ich habe das, das merkt man auch an den Interviews von Ray Mendoza und Alex Garland, dass sie sehr darauf bedacht waren, eine reale, in Anführungszeichen, Geschichte in Echtzeit zu erzählen. Und dass das Hauptinteresse war, einfach eine sehr ausgeklügelte Inszenierung zu haben, die so authentisch wie möglich ist, so real wie möglich. Und ich finde, das ist so schwierig, das dann auf dieses Kriegsszenario zu beziehen. Und wenn das deine Intention ist hinter einem Kriegsfilm, dann merkt man auch, dass am Ende was hinten überfällt. Und zwar diese Tiefe und auch diese Fragen, die, finde ich, wichtig sind bei Krieg, wenn du das abfilmst und inszenierst. Und ich finde, dass der Film ist dann, der wirft keine Fragen auf und das ist so schade, weil er hätte so viel spannender sein können.
Hast du Civil War gesehen, den Vorgängerfilm?
Ja, und den fand ich sehr gut. Ich mochte den, obwohl da ja auch die Kritik war, dass der Film in Anführungszeichen so unpolitisch wäre oder irgendwie inhaltsleer.
Unkritisch.
Ja. Und ich würde da widersprechen. Ich fand, für Civil War hat eine ganz andere Botschaft gehabt als die offensichtliche, und es ging ja viel um so Medienberichterstattung und dass wir nicht passiv sein sollen, sondern dass wir aktiv am Geschehen teilhaben sollen und dass das so eine Problemstellung ist vielleicht, die Alex Garland da aufmacht in der US-amerikanischen Politik. Und ich finde, das irgendwie, Warfare fühlt sich wie so ein ganz anderer Film an wie Civil War. Und ich habe da wirklich auch mir den Kopf drüber zermartert, wie das so teilweise dann derselbe Regisseur sein kann. Aber hier auch nochmal, es ist eine Co-Regie aus Ray Mendoza und Alex Garland. Und Ray Mendoza war selber dabei und macht es auch ein bisschen als Liebesbeweis für so einen Veteranen und auch Kollegen von ihm, der da sehr schwer verletzt wurde bei diesem Einsatz.
Der sich nicht mehr dran erinnern kann.
Der sich auch nicht mehr dran erinnern kann. Ja. Und das, finde ich, merkt man dem Film auch an, dass da diese unkritische Seite fehlt vielleicht. Das ist jetzt auch für mir Interpretation, keine Ahnung. Ja. Aber das, ja.
Ja, aber spannend. Weil ich finde es so spannend, bei Alex Garland, also der ist, der hat so einen Wandel vollzogen. Das ist echt ein, also ich weiß nicht, ob der der breiten Masse so bekannt ist als Name, aber der hat also nicht nur, dass er 28 Days Later geschrieben hat, der hat ja auch Ex Machina gemacht, ja. Auslöschung und die Miniserie Devs, kam also voll aus dieser Sci-Fi-Ecke eigentlich. 28 Days Later mal ausgeklammert und geht jetzt halt mit so Civil War und Warfare so voll in diese Kriegsthemen rein und weg von der Sci-Fi.
Ja.
Klar, Civil War ist natürlich auch so ein bisschen vorausgedacht und
Dystopie.
Dystopisch, also ja, genau, ein dystopischer Gedanke mit drin. Aber also der ist schon so eine Entwicklung hin zum.
Ja, total. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, aber mal gucken. Wie gesagt, würde ich befürworten. Aber ja, ich bin gespannt, wie die Leute den Film finden. Ich habe aber auch schon einige Stimmen gesehen, die da auch ähnliche Richtung gehen wie ich. Aber ja, schaut euch auf jeden Fall die Kritik an. Das ist hoffentlich ein cooles Video geworden.
Du hast Stimmen gesehen.
Ich habe Stimmen gesehen und gehört, ja. Nee, ich konsumiere ja immer viel TikToks.
Ja.
Spicy Flake.
Ach so, ja.
Das bitte auch. Was? Was hast du gesagt? Was,
hier, wie heißen die Flakes?
Shiny Flakes.
Shiny Flakes.
Ja.
Schmeiß mir was ein und dann schreibe ich Skripte.
Apropos, es gibt ja, also wir sind ein apropos nein. Konsumieren und irgendwas schmeißen. Ja. Nein, wie, ich meine, wir sind ein Filmkanal, sprechen gerne über Filme und so weiter. Aber wie jedem anderen Filmkanal passiert es auch uns immer wieder, dass uns sowas Größeres und Besseres entgeht. Das passiert irgendwie jedes Jahr und das passiert auch nicht nur uns, das passiert auch den Kollegen und Kolleginnen, nur so mal so nebenbei.
Du meinst die neue Paw Patrol-Serie, oder?
Die neue, genau, auf jeden Fall. Nee, was ich meine ist, was so sehr an uns vorbeigeht aktuell, ist ein norwegisches Drama, eine Trilogie, die jetzt innerhalb weniger Wochen startet, auch in den deutschen Kinos. Und der erste Teil startet diese Woche, nämlich Oslo Stories Liebe. Es gibt nämlich Oslo Stories Liebe, Oslo Träume, Oslo Stories, nochmal. Oslo Stories Liebe, Oslo Stories Träume und Oslo Stories Sehnsucht. Was lustig ist, weil in Deutschland, wo wir eben bei den Verleihern waren und deutschen Titeln, Oslo Stories Sehnsucht heißt im Original Sex und nicht Sehnsucht, aber gut. In Deutschland startet auch eigentlich der zweite Teil der Reihe zuerst. Also diese Woche kommt Oslo Stories Liebe, was aber nicht schlimm ist, weil die alle drei Filme abgeschlossene Geschichten sind, also unabhängig voneinander. Deswegen kann man die auch kreuz und quer gucken. Der erste Teil startet diese Woche, der zweite dann am 8. Mai und der dritte am 22. Mai. Und die Sache ist, der wird von der Kritik, diese gesamte Trilogie wird sehr gefeiert. Mhm. Also das kommt extrem gut an und viele sprechen sogar von der besten Filmtrilogie aller Zeiten. Also da wird wirklich mit Superlativen um sich geworfen.
Die lief noch auch teilweise auf der Berlinale.
Genau. Und auch da kam die extrem gut an. Ich glaube, der zweite Teil hat sogar gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so. Auf jeden Fall geht's in allen drei Filmen immer in irgendeiner Form um Liebe und Sex vor allem. Und auch in diesem Teil.
Und um Sehnsucht.
Und um Sehnsucht. In diesem Teil geht's um eine Ärztin und einen Krankenpfleger, die sich auf einer Fähre nachts in Oslo treffen. Das ist übrigens auch somit das einzige, hauptsächlich einzige Element, das alle drei Filme vereint. Das spielt alles in Oslo. Und der Krankenpfleger, erzählt, dass er diese Fähre nachts immer wieder nutzt, um Männer kennenzulernen für so kurzzeitige sexuelle Begegnungen. Und die beiden lassen sich dann auf ein Experiment ein und wollen herausfinden, ob das nicht auch irgendwie zwischen den beiden funktionieren könnte. Irgendwie so, es gibt sehr tiefgründige Gespräche, ist, glaube ich, ein sehr berührender und gefühlvoller Film. Ich kann es nicht sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe und diese Trilogie entgeht uns gerade und ich glaube, das muss ich unbedingt mal nachholen. Auch sehr als schön. Alter Skandinavien-Fan. Genau. Dag Johan Hoggerud heißt der Regisseur des Ganzen.
Schön ausgesprochen.
Ich weiß nicht immer, ob das richtig war.
Ich dachte, du sagst einfach nur, ich weiß.
Ich fand es sehr überzeugend.
Ja, aber genau, Oslo Stories. Also, ne, es gibt vier wirklich spannende Filme zu sehen. Sinners ist ein Must-See.
Geht in Sinners, Leute.
Ja. Drop ist anscheinend spannend. Warfare ist kontrovers, aber sicherlich auch sehenswert zumindest.
Von der Inszenierung auf jeden Fall.
Ja, egal, jetzt krasse Wochen, ne? Also, ne? Also Black Mirror kann man wieder empfehlen. Last of Us auch. Jetzt kommt nächste Woche Andor.
Stimmt. Das ist halt auch noch so eine Sache. Ne? Also wir auch dein Special von dieser Woche, man kann dir absolut zustimmen, dass Hollywood gerade so wahnsinnig unkreativ ist. Aber gerade diese Woche, es starten 4 originelle Ich will jetzt nicht
Mann, da, Mann, Mann.
Aber gerade diese Woche starten 4 so gute und auch originelle Filme in den Kinos. Geht rein, guckt das Zeug und dann wird es auch mehr produziert.
Eben, dann gibt es nicht die Top 10, die dann nur wieder Sequels und Prequels sind. Ja, ich finde auch, das ist eine sehr, sehr starke Woche. Und ich finde auch serientechnisch, also ne, stimmt das auch vorher jetzt mit Andor noch? Ich komme gar nicht hinterher. Ich will auch noch mal kurz sagen, The Studio läuft ja momentan auch auf Apple TV Plus. Die Serie ist so gut. Ich finde die richtig stark. Und da geht es ja um so einen Studiochef und das ist auch so eine Satire und mit Meta-Kommentar. Und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Und die ist auch sehr funny für alle Filmfans, die so ein bisschen in der Branche drin sind oder Intel haben über A24 und was auch immer. Was
ich hab für nichts davon Zeit, weil ich genau weiß, wenn dieser Podcast erscheint um 17 Uhr, ich hänge vor der PlayStation und zocke Indiana Jones und finde heraus, was der große Kreis ist.
Bitte erzähl uns, was der große Kreis ist.
Gen Z hat was für dich erfunden. Second Screen. Ja.
Nee, da bin ich gerne oldschool und verzichte drauf. Aber ja, schreibt uns auch mal bitte in die Kommentare. Ich will dieses Anime-Experiment noch fortführen.
Voll. Ich habe auch gesehen, dass es eine Empfehlung gab für mich als Vampir-Fan. Das hole ich safe noch nach. Ja. Also ja, haut sowas gerne auch mal in die
Gerne Frage. Weitere Empfehlungen. Also, es hat letztes Mal wunderbar funktioniert. Was soll ich als nächstes gucken? Gerne Geheimtipps. Also, kommt nicht mit Akira und Your Name oder sowas um die Ecke. Aber ja, ich bin offen für alles. Ja, Leute, wenn ihr keinen weiteren Podcast mehr verpassen wollt, falls ich jemals wieder dabei bin, falls ich Indiana Jones noch ein 3., 4., 5., 6. Mal durchspiele.
Das ist wie so eine Drohung.
Nein.
Das läuft nur noch im Kreis.
Also. Ja.
Nee, aber folgt uns auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen, die es da so gibt, wo auch immer ihr gerade zuhört. Gebt uns da gute Bewertungen und ja, wir geben euch die Liebe zurück, indem wir über die Animes sprechen, die ihr uns gebt. Und ansonsten bis nächste Woche.
Tschüssi.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Marius Stolz, Xenia Popescu, Alperka Turfan. Redaktion: Alperka Turfan. Aufnahme und Schnitt: Rosa Husemann. Grafik und Design: David van Steppold. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.